Du könntest was singen.
Der Theodor, der Theodor, der steht bei uns im Fußballtor. Wenn der Ball auch kommt, wenn der Schuss auch fällt, der Theodor, der Held, der Held. Kennst du das?
Ja.
Das wollte ich dir vorsingen.
Hat es irgendeinen aktuellen Bezug, den ich nicht verstehe?
Nein, es ist kein politischer Witz darin versteckt. Es ist einfach nur in der Badewanne, überkam es mich nur nicht wieder.
Du bist so ein bisschen der Bewahrer alten
Liedgutes.
Alten Liedgutes.
Gutes. Gutes. Ja, hessische Volksweisen. Ja.
Fühlst du dich wohl in der Rolle? Neulich hat so ein, habe ich gesehen, als wir aus dem Comedy rausgegangen sind, wo du aufgetreten bist, hat einer von den Comedians zu dir gesagt, ey, Robert De Niro, der Comedy, Alter.
Ja, das passiert mir öfter, sag ich mal.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Sie aus der
Wie dumm. Die Damen, die Herren, Annyeonghaseyo. Hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Midlife in Berlin Mitte. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde und wir betrachten die Spieltage wie viel und wie viel?
Also bei den Männern ist es Spieltag 23 und bei den Frauen?
13, 14, 15?
Ich würde sagen 15.
Ja, irgend sowas um den Dreh.
Wir müssen mal denjenigen fragen, der den Downbreak geschrieben hat.
Ja, fragen wir ihn später, wenn er in die Sendung kommt, ne?
Gut.
Ritz ist von mir.
Ja, ja, von Ihnen.
Ich kenne mich super aus mit Frauenfußball. Ich trainiere jetzt die Mannschaft, wo die Frau Redlich im Libero spielt. Also den Libero. Die Libera spielt. Mhm.
Und wie macht sie sich?
Ja, super. Die Frau Redli ist die Beste. Die haut an jeden um, der wo's, also die, wo ihr Blatt kommt.
Schön.
War das jetzt grammatikalisch richtig? Die, wo ihr Blatt kommt.
Das ist, glaube ich, vollkommen richtig.
Ich glaube auch. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Eigentlich will ich mir immer einen aktuellen Spruch ausdenken, weißt du, so quasi der neu ist in der Auflistung.
Aber Robert De Niro, der Comedy-Szene.
Ja, aber den hatten wir quasi schon.
Ach so.
Ja. Genau. Also, neben mir, mir gegenüber.
Ist auch Quatsch. Ja.
Sitzt er, lag nur wenige Prozente hinter Peter Tschentschner. Aber es war leider wieder nicht in der Regierung, im Hamburger Senat. Trotzdem ist er der Manifest Actor, der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Break of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, er ist Mobilist und Militarist, er ist der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, er ist der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte Robert De Niro der Comedy-Szene, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Du, sag mal, apropos Carsharing-Connoisseur.
Ja.
Ah. Gestern, also was mir manchmal passiert bei WeShare, ist, dass ich brauche dringend ein Auto, es regnet in Strömen, siehe gestern, und dann steht da, tut mir leid, ich brauche noch einen Moment, um aufzuwachen in der App. Geht dir das auch manchmal so?
Ich starte dann die App meistens neu.
Ah, okay. Und dann war es noch so, dass das Ding am Strom, Dings am Stromversorger, was muss ich da machen?
Naja, Kabel rausziehen.
Ging aber nicht. Muss ich erst aufschließen wahrscheinlich.
Ach so, ja, das kannst du nicht machen, bevor das Ding nicht, sonst okay. Könntest du an jedem Elektroauto vorbeigehen und mal kurz hier, so hier die Mobilitätswende durchbrechen.
Gut, aber
für beendet erklären.
Da es ja nicht aufging, hatte ich eh keine Chance, ne?
Ach so, naja.
Ich dachte erst, der Grund, warum es nicht aufgeht, ist, weil es noch am Strom hängt, aber da ich den Strom nicht entfernen konnte, dass es nicht aufging, biss sich die Katze in den eigenen Schwanz.
Was machen die?
Daraufhin habe ich meine Mitgliedschaft bei Miles begonnen.
Ah.
Und bei, wie heißt es von Drive Now jetzt? Carshare, Sharecar, Share to Go.
Warte, ich kann es dir sagen, ich bin ja der Mann mit den 8 Carsharing-Apps auf dem Handy. Wobei, genau, Share Now ist jetzt die gemeinsame, Share Now ist die gemeinsame App von Car to Go und Drive Now. Wobei das auch nicht nur wahrscheinlich eine gemeinsame App ist, sondern man macht jetzt gemeinsame Sache.
Okay. Ja, genau. Da, auf jeden Fall, das hat mich dann in die anderen Mitgliedschaften hineingezwungen. Letztlich war aber kein Auto in der Nähe und ich bin BVG gefahren.
Ja.
Und kann jetzt aus eigener Erfahrung endlich mal berichten.
Ja.
Weil ich steige sehr selten am Cottbuser Tor aus, so gut wie nie. Aber das musste ich in dem Fall machen, als ich zu meiner Schwester wollte. Weißt du, gefährlichste U-Bahn-Station, Drogenumschlagsplatz.
Der Welt.
Ja, der Welt. It's true. It's damn true. Ja. Vor allem, wenn es draußen regnet und die ganzen Leute, die normalerweise vorm Korti stehen, unten drin stehen, hat selbst mein Sohn gesagt, Papa, was haben die sich für kleine Sachen so versteckt hin und her gegeben?
Ach, wirklich, das ist ihm aufgefallen, ja. Ne? Übrigens, Sachen hin und her gesteckt. Hast du zufällig gesehen, Klaas, wie er, ohne dass er es weiß, ein Video mit Capital Bra dreht?
Nee.
Das ist ziemlich lustig, ziemlich lustig. Capital Bra, übrigens verdammt sympathisch, muss man sagen.
Du weißt, dass es einer der schlimmsten Chauvinisten ist im gesamten und schwulenfeindlichen Rapper.
Das
Wort verdammt sympathisch in dem Zusammenhang. Okay. Ich glaube, du hast zu viel Comedy-Kollegen angeschaut, die gerne mal darüber sprechen, dass ihre Kinder Capital Bra hören und du denkst, ja, der muss okay sein, wenn der Kollege hier einen Witz drüber macht.
Kann sein. Das kann
Capital
sein.
Bra ist gar nicht okay.
Rüdiger. Nein?
Nein.
Gut, dann soll ich weiterreden?
Nein.
Nein, gut.
Nee. Apache ist okay. Wobei ich neulich auch zu jemandem gesagt habe, Apache ist nicht so ein Chauvinist, aber dann habe ich ein Lied von ihm gehört, was irgendwie Kleine Hure heißt.
Okay.
Bin mir auch nicht mehr so sicher.
Gut.
Ja, sag's.
Nee, ach, pass auf, der hat, pass auf, ich will noch was anderes. Wollen wir bei Carsharing wieder ansetzen? Wir setzen mal Carsharing wieder an. Nee, wollen wir auch nicht, ne? Wo man wieder sag, entscheide du.
Sag, du darfst sagen, das ist ein freier Podcast hier. Du darfst sagen, was du willst. Außer ich verbiete das Wort.
Merk schon. Pass auf, ich kenne wenig Musik von Capital Bra. Mhm. Das, was ich reingeguckt habe, sah mir sehr handelsüblich aus. Außerdem wahrscheinlich sehr erfolgreich. Texte habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe nur Klaas hat ein Video gedreht mit ihm, ohne dass er es wusste. Er hat ihn eingeladen zum Vorgespräch. Mhm. Viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, als Einladung zu seiner Sendung. Das aber alles wurde gefilmt. Sein Ankommen wurde gefilmt, sein Laufen durch die Flure wurde gefilmt, das Gespräch mit Klaas wurde gefilmt.
Entschuldigung, hat Klaas? Klaas hat eine Sendung?
Klaas, ja.
Welche Sendung?
Seine Talkshow.
Ach, der hat immer noch eine Late-Night-Show?
Der hat eine eigene Late-Night, ach. Wie heißt die denn? Berlin? Keine Ahnung, Berlin?
Ach, nach meinem Gefühl wurde die nach einer Folge abgesetzt.
Ach so?
Dem ist nicht so.
Ach.
Nein. Okay, nee.
Das kann auch sein, dass das uralt ist.
Nein, das
kann auch sein, was ich da gesehen habe.
Nein, ich habe aber nur kein Gefühl für ich guck nur den Bachelor.
Oh Gott, Bernie, aber wir bewegen uns jetzt hier auf sehr, sehr gefährliches Terrain.
Nein, das ist sicher nicht abgesetzt. Wenn du das gesehen hast, ist es sicher super aktuell.
Ja, aber das kann auch sein, dass das uralt ist. Ich muss ja erstmal Bernie, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier bei der Sache. Wir losen hier unsere völlige.
Wir steuern. Alles. Wir sagen wir es neutral. Wir bewegen uns auf Terra Incognita.
Ja.
Okay, also.
Okay.
Es war lustig.
Ja, es war ganz lustig. Als Einziges, er wusste, er muss ihm so verschiedene Textzeilen unterjubeln. Aber unter anderem hat ihm auch eine große Packung Thymian geschenkt in einer Plastiktüte, was halt aussieht wie Gras. Damit auch das in dem Video so aussieht, als hätte Capital Bra mit Klaas eine Riesentüte Gras.
Mhm.
Das, daran fühlte ich mich gerade erinnert an der Cottbuser Tor-Geschichte.
Mhm. Okay.
Gut, dass wir diesen Umweg genommen haben, Bernie, oder?
Hat sich rentiert. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederei.
Die aber auch gerade hier anruft, komischerweise.
In Laberweinting. Oh. Dem
Honiglieferanten unter den Honiglieferanten, danke Bernd.
Ja, du wolltest doch wieder mehr sagen.
Ja.
Okay, gut. Also es war genug des unerwarteten Anfangs, kann man sagen, oder?
Ja. Übrigens, Carsharing.
Ja.
Also erstens, mein Lieblings-Carsharer Opli ist pleite, hört auf, jetzt Ende des Monats schon.
Ja, das habe ich gelesen.
Das ist verdammt ärgerlich. Und was noch ärgerlicher ist, war das, glaube ich, also Bergkönig hört auch auf. Der Senat hat die Mittel gestrichen. Das
nein!
Ja, Bergkönig hört auf.
Oh Gott, das war das Beste.
Bergkönig war das Beste. Ja, das war die beste
Erfindung, die ich je im öffentlichen Nahverkehr. Das war
die beste Erfindung seit Einführung der Mercedes V-Klasse.
Also.
Ja, das ist eine vernünftige Nutzung dieses Autos, finde ich.
Damit habe ich nur nicht gerechnet,
ja.
Dem Einwand. Wer es nicht kennt, Bergkönig ist quasi so eine Art Sharing-Taxi-App gewesen.
Genau, du hast also eingegeben, wo du bist und du hast eingegeben, wo du hin willst und dann hat das Handy hat das System aus unglaublich vielen möglichen Fahrten das Richtige rausgesucht, aber dann hieß es, in 10 Minuten ist Toni bei dir und Toni nimmt dich dann mit zum Preis von. Und man muss sagen, das war für einen alleine schon relativ günstig, weil es im Grunde genommen ein Taxi-Service ist, ja. Aber wenn du zu zweit oder zu dritt oder zu viert fährst, da wird's auch, also wenn du dir das teilst, wird's sehr günstig.
Mein Gott, echt jetzt, diese Carsharing-Apps werden weniger wie heißt es nochmal?
Wen meinst du?
Der Berliner.
Der Berliner?
Der Erl-Berlkönig.
Berlkönig, ja.
Ja, der ist weg.
Aber es gibt noch Clever Shuttle. Du kannst Clever Shuttle fahren. Die machen im Grunde genommen das gleiche wie Berlkönig. Ja. Die Autos, König, IG am Ende, CH gesprochen. Es sei denn, es folgt ein Vokal. Die Autos sind nicht ganz so fancy. Die fahren so weiße, so Nissan, Kleinbusse und auch PKWs. Aber ist eigentlich gleich der gleiche Service. Auch gut.
Ich wollte nur sagen, die Verkehrswende schafft man nicht, wenn man so, wenn man jetzt nur auf Rentabilität guckt die ganze Zeit. Klar, auf wem das sage ich den Unternehmen und die zeigen mir den Vogel, ist mir auch klar. Aber trotzdem, irgendwie ist es traurig, dass Sachen wieder zurückgenommen werden. Es ist immer noch, die BVG ist teilweise echt rettungslos überfüllt zu so Stoßzeiten, muss ich schon mal sagen. Es ist manchmal so, dass ich, wenn ich abends oder morgens vom Pankow komme, nach Pankow fahre, teilweise gerade mal so.
Was fährst du da? S-Bahn?
S-Bahn, Trambahn, Kombi.
Mm, okay.
Und mit dem Auto brauchst du echt gar nicht fahren. Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr brauchst du einfach nicht nach Pankow fahren, weil du brauchst eine Stunde. In der Zeit bin ich auch in Dresden oder Leipzig oder so.
Ja. Und auch diese, was du sagst mit Kotti, die U8, ich habe ja letzte Woche mal ein bisschen viel Comedy gemacht. Das meiste davon so in Neukölln, Kreuzberg, Kreuzköln. Wenn man jeden Abend dann U8 fährt, jetzt, also bis jetzt war ja die U8 für mich meistens so ein touristisches Highlight. Mhm. So, wenn man, ich benutze sie eigentlich gar nicht so oft, ab und zu fahre ich auch Berlkönig. Aber wenn man es plötzlich drei Abende hintereinander da im Pendelverkehr und Baustelle und langsam durch den Kotti zurück, das ist so dein Tor in den Rest der Stadt, das ist schon heftig, die U8.
Ja, ich finde immer, ich fahre es ja, wenn ich es mit meinem Sohn fahre, dann sehe ich es nochmal mit anderen Augen. Mhm. Und dann kann ich es auch nicht so ausblenden, das Elend tatsächlich. Hm. Apropos Elend, ne?
Ja.
Ja, wir hatten.
Ich ahne, wo du hin willst.
Naja, wir hatten Hanau. Ja. Hatten wir quasi, glaube ich, schon, hatten wir knapp verpasst mit der Brennerpass-Berichterstattung, aber ich dachte gestern so, ich war bei meiner Schwester, die ist ja tätisch im Parteibereich, ne? Sag ich mal vorsichtig, und die hat sich gefreut. Der hat sich gefreut, wie viele andere Leute auch, weil gewisse Hochrechnungen so gegen 16 Uhr aufgetaucht sind.
Das war ein kurzer, glorreicher Moment.
Ja, und dann ist in vielerlei Köpfen ist gleich so ein bisschen so ein Narrativ entstanden, glaube ich, so diese Thüringen-Sauerei, dieses grauenvolle Tat von Hanau, und jetzt kriegt die AfD so ein bisschen die Quittung und fliegt da in Hamburg aus dem Parlament. Und die SPD, also und die Grünen, die bürgerliche Mitte, die angebliche, profitiert so richtig. Und ich möchte jetzt gar nichts den Leuten hier so das mies machen und die Symbolwirkung irgendwie kleinreden, aber ich muss schon sagen, wenn man sich mal anschaut, die Wahlergebnisse, also im Prinzip hat die SPD hat Verluste gemacht und auch nicht gerade wenige. Gut, die Grünen haben extrem zugelegt. Die AfD hat nicht viel Verluste gemacht, also ich glaube 0,9% oder so. So viel ist da nicht passiert, also von so einer Gezeitenwende oder Paradigmenwechsel, also so ins Feixen muss man da nicht geraten. Das ist, und Hamburg ist eh Hamburg, ist nochmal was anderes, ne? Also man kann sich da schon freuen drüber, aber auf gar keinen Fall sollte man sich zu früh freuen, denn wenn man mal genauer hinschaut, hat sich da eigentlich nicht viel getan. Nach dem Abgang von Olaf Scholz ist ja auch der Peter Tschentner, heißt er so, ne? Also, Tschentscher heißt er, Entschuldigung, übrigens. Tschentscher, ist ihm ja direkt ins Amt gefolgt und hat sich jetzt das erste Mal zur Wahl gestellt. Das war irgendwie ganz positiv, dass das auch funktioniert, dass man ihn trotzdem wiedergewählt hat. Aber er ist auch seit 2018 erst im Amt. Also sagt jetzt auch nicht viel über ihn aus. Ich glaube, Katharina Fegebank, die Grüne, ist die eigentliche Success-Story in dieser Geschichte. Nee, die eigentliche ist die höhere Wahlbeteiligung. Und offensichtlich, wenn man einen wirklich positiven Schluss aus der Wahl ziehen will, ist, dass die höhere Wahlbeteiligung offensichtlich dann doch Parteien wie der AfD und der FDP schadet. Beziehungsweise den bürgerlichen Parteien.
Naja, und die hilft. CDU mächtig auseinanderfliegt.
Ja, aber das ist auch eine Story, die sich nicht nur in der Wahl erzählt und auch in anderen Ding dann auch wieder, also in anderen Bundesländern auch gar nicht so stimmt. Also auch das ist kein Gesamtkontextuelle. Also den hat Thüringen schon geschadet, das glaube ich schon. Mhm. Aber da würde ich auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich finde, es ist jetzt ein bisschen ein extraordinäres Wahlergebnis. So betrachte ich es jetzt mal vorsichtig. Aber natürlich hätte ich mich auch gefreut, wenn die AfD.
Ich hätte mich auch gefreut.
Im ersten Parlament
mal.
Und da wär's mir wirklich um die Symbolwirkung gegangen. Das wäre wichtig gewesen.
Ist halt so ein Riesenunterschied, ob drin und nicht drin. Klar, 1% ist jetzt so nicht viel, bei 6% ist das für dieses viel, aber ja, drin oder nicht drin. Das hätte halt wirklich einen großen Unterschied gemacht.
Hm. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich, bezüglich der AfD heißt es nicht, dass wir jetzt da die Zeitenwende geschafft haben. Da muss schon noch, leider Gottes, also ich hätte, sagen wir mal so, nach der Thüringen- und Hanau-Geschichte hätte ich mir eigentlich sogar gewünscht oder gehofft, dass die noch viel weniger kriegen oder als nur 0,9% zu verlieren.
Naja.
Weil was soll noch passieren?
Ja.
Genau. Und das ist, deshalb will es jetzt nicht mies machen, aber mein Resümee fällt nicht so positiv aus. Eher fast negativ. Ich finde, eher hätten mehr verlieren müssen.
Ja, finde ich auch. Ja.
Ja, will ich sagen, die Wahl nicht traurig, aber nachdenklich. Ich bleibe auf der Hut, wie man so schön sagt. Wahlen gibt's auch in Amerika, nämlich die Vorwahlen zum demokratischen Präsidentschaftskandidatin. Und da gab's eine herrliche Democratic Debate am Mittwoch, wo sich das erste Mal unser Freund, ehemaliger Bürgermeister New Yorks und Supermillionär, ehemals Republikaner und Befürworter der Stop-and-Frisk-Policy, Herr Bloomberg eingeschaltet hat.
Ja.
Der bisher weder in den Vorwahlen teilnahm und auch nicht in den Democratic Debates. Stattdessen tatsächlich in millionenschwere ständig TV-Werbung schaltet für sich.
Das war mir gar nicht klar. Er geht für die Demokraten, will er versuchen, ins Rennen zu gehen?
Ja.
Okay, also nicht parteilos oder sowas. Nein. Geht das nicht auch? Ja.
Nee. Ja, das geht, aber das bringt nichts.
Okay, ah ja.
Das bringt nichts, genau. Und im Prinzip es ist ja so ein bisschen so eine Aushöhlung des ganzen demokratischen Systems. Klar, du brauchst Geld, wenn du dich da als Kandidat zur Verfügung stehen willst, musst, aber du arbeitest ja auch über Spenden. Und Bloomberg arbeitet mit Eigenkapital auf eine brutale Weise. Und Bloomberg ist natürlich auch erstmal war kein Demokrat. Zweitens mal ist er sehr unangenehm aufgefallen über, es gab also sexuelle Skandale in seinen Firmen. Es gab diese Stop-and-Frisk-Policy, die er befürwortet hat in New York. Was heißt, wenn du irgendwie migrantisch aussiehst, kann die Polizei dich jederzeit aufhalten und filzen. Übrigens auch was Donald Trump befürwortet. Und überhaupt ist er negativ aufgefallen und hat sich ja bei diesen demokratischen Debatten bisher nicht beteiligt. Und es war eigentlich so ein bisschen klar, dass seine Parteifreunde in Anführungszeichen nur darauf warten, bis er sich mal
kurz über ihn herzufallen
blicken lässt.
Naja.
Und er betritt eigentlich kaum an seinem Rednerpult und schon fegt ein Wirbelwind namens Elizabeth Warren über ihn hinweg. Das eigentlich gelaufen ist, die Debatte mit den ersten Kommentaren. Hast du es gesehen?
Ja.
Und?
Ja, so wie du sagst. Der Punkt ist, glaube ich, er muss es auch gar nicht so richtig, oder bisher, das war auch so der Kommentar danach, den diesen Debatten stellen, in denen er wirklich jetzt nicht gut aussah, ganz einfach, weil er seine Wählerschaft halt über Letzteres, was du eben gesagt hast, über Anzeigen erreicht und über andere Sache. Also so der Prozentsatz der Leute, die diese Debatten, oder die Leute, die diese Debatten gucken, würden wahrscheinlich eh nicht ihn wählen. Hm. Und diese Debatten sind die Gelegenheit für halt Leute wie Elizabeth Warren zum Beispiel oder der, dessen Name ich nicht schlecht aussprechen
Pete
kann.
Jetzt habe ich geguckt, wie es die Amis aussprechen. Pete Buttigieg.
Ja, ich glaube, genau.
Mayor Pete. Perfect Pete, wie Amy Klobuchar ihn beschimpft hat.
Ja, die beiden sind aufeinander losgegangen oder eher auf sie. Die müssen sich da profilieren, müssen versuchen, da was zu reißen bei ihm. Naja, was natürlich schön ist und welche Bilder vielleicht dann doch hängen bleiben könnten, ist, er sah ein bisschen angeschlagen aus danach.
Ja, na, das Ding ist natürlich, dass man jetzt sagt, die Demokraten zerfleischen sich selber und so das Vorwahlendebakel in Iowa, aber letztlich, ich denke, am Ende wird, also ich finde, der Prozess ist wichtig und am Ende wird dann sowieso der Kandidat bleiben, auf den werden sie sich schon einigen, so schlau werden sie dann schon sein. Jetzt waren ja die Vorwahlen, die nächsten Vorwahlen in Nevada am Wochenende, hat der Bernie Sanders überragend gewonnen. Und ich würde sagen, mit 3 Siegen im Sack, Iowa war ja nicht ganz klar, ist er eigentlich, ich würde nicht sagen so gut wie durch, aber so halb durch, würde ich
schon sagen. Musst du auch immer an 24 denken?
Wieso?
Wenn es heißt, on the day of the presidential primary.
Nee, tatsächlich nicht, weil ich das nicht so aufmerksam geguckt habe.
Hast du mir vorgeskippt?
Ich habe die erste Staffel gesehen.
Hast
du
ein komplettes Zeitgefühl durcheinander gebracht? Du hast bei 24 geskippt.
Ja, allerdings, der ist nicht schlecht. Ich habe die erste Staffel gesehen und war mir zu...
die war einiges zu, finde ich.
Ja, aber da war irgendwie alles zu drüber.
Und ich finde, es gibt auch ein paar schauspielerische ziemliche Ausfälle.
Ja, danke, dass du es. Ich wollte es nicht so direkt.
Ja, ich auch nicht. Also ich will auch hier nicht Kollegen bashen, aber da sind ein paar dabei, die waren echt nicht gut.
Ja.
Oder die waren nicht nur nicht gut, die waren unsympathisch. Ich weiß auch nicht, die wollte ich nicht sehen. Passiert. Ja,
Wo war ich? Ach so, genau. Ja. Und jetzt hat natürlich, jetzt gab es in Nevada, also wie gesagt, diese Vorwahlen. Mhm. Bernie Sanders hat noch nicht mal Wahlkampf gemacht in Nevada, sondern, glaube ich, war in Kalifornien am Tag vorher oder so. Mhm. Also so, der ging wirklich, also seine Berater haben gesagt, Bernie, Nevada hast du in der Tasche.
Ja.
Und es stimmte. Und jetzt hat natürlich ein bisschen doofe Aktion von Pete Buttigieg. Mayor Pete hat gesagt, ey, da stimmt was nicht. Irgendwie blöd ausgezählt, komisches System. Ich wäre eigentlich Zweiter, nicht Dritter hinter Joe Biden.
Mhm.
Und das erinnert erstens mal an in der Situation an Iowa, wo man eigentlich nicht mehr dran erinnert werden will.
Mhm.
Und zweitens mal ist es auch so ein bisschen der letzte Strohhalm, denn wenn also mit zwei guten Ergebnissen und jetzt so einem halb guten Ergebnis, das ist schon auch das Beste, was für Pete Buttigieg, glaube ich, rausspringt. Ich glaube, mehr geht da nicht mehr.
Mhm.
Elizabeth Warren ist eine fantastische Vorkämpferin für Bernie Sanders, weil sie erstens mal Bloomberg so ein bisschen aus dem Weg geräumt für ihn. Bernie musste gar nicht viel machen. Zweitens mal vertritt sie so ein bisschen dieselben Werte. Ist ja auch eher der linkere, sozialere Flügel. Kann sich halt offensichtlich nicht genug differenzieren. Also, dass die Leute, die halt so drauf sind, dann doch eher Bernie wählen. Also, räume ich jetzt schlechte Chancen an. Amy Klobuchar macht eine gute Figur. Das ist sicher eine hoffnungsvolle Zukunftsfigur für die Demokraten. Aber bei Joe Biden sehe ich es, ich glaube, der ist jetzt in Carolina, da sollte er gewinnen, wenn er da nicht gewinnt, dann war es das. Wobei Joe Biden steht jetzt eh gerade nicht besonders gut da. Hat auch ein bisschen hilflos gewirkt immer, ein bisschen das Blame-Game gespielt, wenn man ihn interviewt hat. Ich tippe auf Bernie Sanders. Und du?
Ich glaube ja, aber auch nur, weil ich mitkriege, dass er das gewonnen hat, die drei.
Fühlst du den Burn?
Nein.
Nein?
Ja. Ich habe noch der Mietes, ich fühle immer den Burn, aber ich, nein.
Und du podcastest mit mir, du.
Ach so, das stimmt. Du
fühlst auch so
den Burn. Der Burn ist präsent in meinem Leben.
Ja, der Burn ist präsent. Okay.
Ich muss mal ganz schnell zwischendurch mal, das sollte ich auch nicht erzählen, aber also dieses Capital Bra Class Ding ist aus dem Oktober. Also Leute, hört den Brennerpass für die brandheißen Popkulturellen. Oh Gott.
Okay.
Es tut mir leid.
Ja, macht nichts.
Entschuldige mich nie im Brennerpass. Entschuldigung.
Ja. Den Trittschall musst du unterlassen. Jetzt mach ich dich
fertig. Das ist kein Trittschall, das ist Ellenbogenschall.
Jetzt mach ich dich zu sehr fertig, das ist gemein. Mhm. Aber
das ist hier die Brennerpass-Debate.
Nicht, dass du am Ende noch zu Tobias Beck zum Coaching musst. Kennst du Tobias Beck?
Nein? Nein, wer ist Tobias Beck?
Er ist so ein Coach, der die Massen begeistert.
Okay.
Das ist ganz
hat er einen Slogan? Wie bist du auf ihn gekommen? Wie kommen wir jetzt auf Tobias Beck?
Beruflich.
Ach so.
Das fiel mir nur ein, weil ich dachte, wenn ich dich so runterputze, musst du dich immer wieder aufbauen. Dein Mindset wieder aufrichten. Ja, dafür danke. Ist Tobias Beck der Mann.
Aber ich bin doch, du weißt so, der Tyson Fury der Podcast-Szene.
Wow.
Ich gehe zweimal zu Boden und stehe wieder auf.
War das so? Im Kampf gegen?
Im Hinkampf, ja. Es war jetzt der Rückkampf. Hast du mal geguckt?
Nee, ich habe nur so die Berichterstattung ein bisschen verfolgt.
Okay. Nein, dieser Kampf, das war eine sehr klare Sache.
Die haben doch das Handtuch geworfen für ihn dann, also für den Wilder oder wie heißt, ne?
Der Tony Wilder, ja.
Das mochte der nicht, ne?
Er soll mal sehr froh sein, dass er, wenn er jetzt sich das heute mal angeguckt hat oder den Brennerpass hört, also er wird sehr froh sein, dass der Trainer das für ihn gemacht hat. Da kam nichts mehr und man musste sich ein bisschen Sorgen um seine Gesundheit machen.
Okay.
Er blutete mächtig aus dem Ohr. Das war so dominant, was der Tyson Fury da gemacht hat. Über den man natürlich eigentlich auch, ist ein bisschen wie wenn ich jetzt sage, Tyson Fury ist die große Show im Boxgeschäft, ist so ein bisschen so wie mit Capital Bra. Eigentlich
ja.
Gibt's genug, was man sagen könnte, wo man sagt, Rüdiger, bitte nicht hier im Brennerpass. Aber das war ein sehr, sehr schöner Boxkampf.
Ja,
ja.
Ich habe auch meine große Bedenken zu manchen Einstellungen von Tyson Fury, aber er hat leider auch das Wrestling invaded.
Ach so?
Kürzlich, ja.
Oh, was hat er jetzt?
Da ist er auch irgendwie zugange.
Ja.
Ist auch aufgetreten. Ja, mal wird er nicht los. Nee, Tobias Beck ist ganz schrecklich.
Ah, okay. Back to back. Ich dachte, das wäre nur so ein kurzes Einsprengsel, aber
das reicht mir als Einsprengsel. Ich wollte es nur sagen, nicht, dass sich der Name hier fällt und die Leute sagen, Tobias Beck, ich möchte auch mal ein bisschen gecoacht werden. Und dann guckt er und dann denken sie, was, das haben die empfohlen? Nee, das ist keine Empfehlung, Tobias Beck. Wir sind weißt du, das Coaching?
Im Gegenteil, wir würden abraten.
Ich habe beruflich mit Sektenleitstellen und Weltanschauungsbehörden zu tun, Weltanschauungsberatungsbehörden der evangelischen Kirchen zu tun.
Mhm.
Und Coaching steht da auch ganz weit oben unter Beobachtung.
Unter Einstiegsdrogen?
Ja, nein, das ist einfach das, das unter Bewegungen, also man nennt es ja auch gerne neureligiöse oder spirituelle Bewegungen,
ja.
die sich für manche Teilnehmer psychisch belastend oder als konfliktträchtig erweisen. Da gehört Coaching dazu.
Aber auch, weil die Kirche das als Konkurrenz sieht, oder?
Naja, die Kirche sagt selbst, sie beobachtet es nur, weil sie irgendwie helfen will. Und ich habe dann auch mal gefragt, aber guckt ihr euch auch was ab? Und dann hat irgendwie, es war so ein Religionspsychologe, mit dem ich gesprochen habe, der dann ganz süffisant gesagt hat, ja, man kann natürlich schon schauen, wo die Bedürfnisse der Leute liegen, aber man bleibt natürlich schon in seinem Metier.
Bei seinen Leisten.
Bei seinen Leisten, wollte ich jetzt nicht sagen, aber das, glaube ich, sagt man nicht mehr. Okay, Rüdiger, wir müssen direkt weitermachen.
Ach so, verstehe, du hast viel zu tun.
Ja, ich meine einfach, weil ich habe so viele Themen.
Ach je, gut.
Und zwar, weil wir gerade bei Coaching sind und Comedy, ich habe mir jetzt nochmal, weil du letzte Folge Felix Lobrecht verglichen hast mit Max Jakob Ost,
ja,
habe ich mir nochmal Felix Lobrecht angeschaut.
Ja.
Und alles, was mir in Erinnerung blieb, dass er manchmal so eine schluffige Art hat, so eine.
Mhm.
Und ich muss ja sagen, Rüdiger, ich bin entsetzt.
Ja?
Ich bin entsetzt von Felix Lobrecht.
Ah.
Ich bin vollkommen entsetzt.
Wie schade.
Der Typ ist der nächste Mario Barth.
Ach so? Oh.
So, mach dir mal den Spaß und guck mal so ein bisschen so Programme. Hast du mal geguckt, so
nee,
richtig?
Nee.
Ja, viel Spaß.
Ja, gut. Also, Lu, pass auf. Ich schreibe auf, Lobrecht mehr gucken.
Ja, oder weniger,
je nachdem. Oder weniger, ja. Pass auf, erst mehr, dann weniger.
Ja, okay. Aber ich habe auch vernünftige Sachen geguckt. Und zwar habe ich geschaut, ich habe es neulich im Planetarium verpasst. Da war eine Sondervorführung von Apollo 11. Mhm. Dieser Dokumentation, die letztes Jahr rauskam über die Mondlandung.
Ja.
Hast du gesehen?
Nein.
Lief auch nur kurz hier in Berlin.
Mhm.
Und habe ich aber jetzt ausgeliehen auf, ja, gibt es jetzt als Leihvideo.
Mhm.
Und es ist quasi eine Montage, nur aus Originalaufnahmen, also aufbereitet digital, von der Mondexpedition. Und die wunderschönsten Aufnahmen, muss ich sagen, sind die in Cape Canaveral, wo die zum Beispiel die Rakete zum Startpunkt rollen, die Leute am Strand liegen gegenüber,
mhm, und
gucken mit Ferngläsern, das Publikum sonnenverbrannt
quasi. Die haben alle supergeile 60er Jahre Ray-Ban Sonnenbrillen.
Sieht, weißt du, das sieht, um deinen Freund Tarek zu zitieren, Hammer aus.
Mhm.
Also es sind so schöne Bilder, so schön aufbereitet. Du siehst dann die auch mit ihren Glaskuppelköpfen irgendwie. Neil Armstrong, Michael Collins, den armen Michael Collins und Buzz Aldrin irgendwie zum Raumschiff gehen. Der Start siehst du ganz ausführlich, wie die einzelnen Trägerraketen in Kraft treten oder sich lösen. Das ist alles wirklich, es ist wunderschön und es ist hochästhetisch und es vermittelt wirklich dieses Gefühl, das man wahrscheinlich damals hatte, fuck, jetzt ist echt alles möglich.
Aufbruch.
Ja, jetzt geht's. Mhm. Jetzt geht was im Weltraum. Jetzt, wie hat Kennedy, glaube ich, gesagt, als er dann mit denen telefoniert hat am Mond, danke, dass ihr den Himmel zum Teil unseres Lebens gemacht habt, quasi. Mhm. Zu unserer Lebenswelt jetzt auch. Und das hat mich richtig in Euphorie versetzt und dann habe ich mich erinnert als Kind auch, als wenn wir tatsächlich Raketenstarts gesehen haben. Die waren ja morgens in Amerika in der Regel und das heißt nachmittags bei uns,
mhm,
wenn ich mich nicht verrechne. Wir haben teilweise Raketenstarts am Fernsehen gesehen. Du auch?
Nee, gar nicht, komischerweise.
Hm? Ich weiß nicht, ob ich sogar nicht auch die Challenger gesehen habe, explodieren gesehen habe live im Fernsehen.
Nee, live nicht, aber Wann waren das? 86, ne? Ja, nee, live habe ich es nicht gesehen.
Hm.
Aber die sind ja auch damals sehr oft gestartet.
Ja, naja, es gab ja auch in dem Jahr, glaube ich, nach der Mondlandung noch etliche bemannte Mondflüge.
Ja, ja.
Dann ab den 70ern nicht mehr.
Mhm.
Das war's dann. Aber auch dann auch nie wieder, ne?
Irre, ne? Wie lange das her ist. Aber Trump will ja wieder.
Ja, die nächsten sind überhaupt, also auch andere Nationen planen. Auch China plant ja irgendwie den Coronavirus auf den Mond zu bringen.
Mhm.
Der war schlecht.
Ja.
Der war Felix Lobrecht-like. Entschuldigung, ich entschuldige mich dafür. Aber glaube ich, alles so ab 2024, 25 geht es wieder langsam. Ich glaube, da kommen die Mondmissionen, aber die bemannten, glaube ich, sind so ab 2030 oder so, wenn ich mich.
Ja. Was mir gefallen hat, zusammen mit den Mondern, was ich gelesen habe jetzt, ich glaube, es war in dem Buch auch über das Klima, dass einerseits war es natürlich gerade für die Astronauten ein großer Moment, dann auf dem Mond zu sein. Aber der wirklich schockierende Moment oder die Erleuchtung oder wie man es nennen will, der sich bei ihnen eingebrannt hat, war in diesem kalten Weltraum, in diesem kalten Licht, in dieser lebensfeindlichen Atmosphäre zurückzugucken auf die Erde und die Erde da zu sehen und so blau und so grün und so mit Atmosphäre und allem und diesen Moment zu haben, verdammt nochmal, das ist unser Planet, da gehören wir hin und wie zerbrechlich der ist. Hm. Ja, da gibt's richtig ein Wort dafür. Für diesen Effekt, den man hat.
Ja. Also man sieht auf jeden Fall in der Doku sieht man, wie sie darauf hinweisen nochmal, dass sie jetzt so die Erde sehen von ganz weit weg, als sie, glaube ich, schon fast beim Mond sind, und das ist, da merkt man, dass es was mit denen macht.
Ja.
Ansonsten habe ich mich informiert über die Toilettenverhältnisse da.
Ja, und?
Da muss man eben so Beutel.
Haben die einen Pömpel?
In Beutel. Wo ist eigentlich mein Pömpel, Rüdiger?
Pömpel. Dein Pömpel, dem geht's gut. Also, du kriegst ihn wieder.
Ich habe auch ein Duschabflussproblem.
Ich weiß. Ja. Deshalb ist es ja so nicht in Ordnung von mir.
Ich habe seit einer Woche nicht mehr geduscht.
Ja, ach, ich wundere, ist weniger der Geruch, Bernie, ist mir das brennen in den Augen.
Ich habe dann noch was anderes vernommen, und zwar, kennst du Mad Mike? Du hast doch die Flat Earther Doku damals gesehen mit dir, oder?
Ja.
Mad Mike ist der Typ, der mit selbstgebastelten Raketen in den Orbit fliegen will und fest beweisen, dass die Welt doch eine Scheibe ist.
Gut.
Und wir hätten uns ja alle so ein bisschen drauf gefreut, dass es klappt, und er sieht, fuck, irgendwas stimmt hier nicht, ist das Ding rund oder was ist hier los? Aber leider ist er beim letzten Versuch tatsächlich ums Leben gekommen.
Oh nein.
Und irgendwie, glaube ich, einen Kilometer Höhe oder so. Wurde ausgeschleudert aus seiner Rakete und ist sich zu Tode gestürzt, wie man sagt.
Ein bisschen traurig.
Ja, ist ein bisschen traurig. Ich habe dann nochmal kurz kurzen Ausschnitt aus der Doku mit ihm gesehen. Ja, aber wahrscheinlich war auch ein reaktionärer, fürchterlicher Typ, aber dass der so Raketen selber gebastelt hat und damit irgendwie rumgeflogen ist, ist schon irgendwie eindrucksvoll auch, ne?
Auf jeden Fall. Also, ich könnte das nicht.
Ja, dass der Mensch alles macht, ne?
Was du denkst, oder nicht macht, oder?
Ja, in unserem Fall nicht macht.
Gut.
Genau, was sollte ich nur sagen? Apollo 11 wird ein bisschen Fahrt dann. Komischerweise ab dem Weltraum wird es ein bisschen fad. Das liegt vielleicht auch an dem Bildmaterial. Das hat die Bildausschnitte nicht mehr so, das hat nicht mehr so panoramaartig. Und die eigentliche Mondlandung, das hat man natürlich auch schon oft gesehen. Und aber diese vom Start und das Zurückkommen, also quasi alle das Earth-Footage, sage ich jetzt mal. Das ist sensationell. Das ist es echt wert, sich diese Doku mal auszuleihen.
Ja, ich mochte auch ehrlich gesagt diesen Tom Hanks-Film. Wie hieß denn der? Apollo, was ist das? 13 ist das?
Ja, 26, also das Doppelte quasi.
Ja, das ist einer der letzten Flüge gewesen, oder?
I don't know.
Ja, das ist auch egal. Da konnte ich damals, meine damalige Freundin, sehr beeindrucken. Die kriegen ja Probleme noch auf dem Weg zum Mond hin, entscheiden sich aber noch um den Mond herum zu fliegen. Und dann frage ich, warum machen die das? Warum drehen die nicht direkt um? Sag ich, ja, dann war mir aber klar, die benutzen das zur Beschleunigung. Einmal um den Mond herum, das ist wie, Bernie, wenn du im Treppenhaus wie ein Wahnsinniger die Treppe runterrennst und dich in der Kurve auf der halben Treppe kurz am Geländer festhältst. So hat sich sozusagen die Apollo-Kapsel an der Mondatmosphäre festgehalten und dann entsteht ein kurzer Moment der Beschleunigung.
Ja, aber weißt du was? So katapultieren die sich ja auch zum Mond erst hin.
Ah!
Die nutzen auch die Erde.
Den Schwung von der Erde?
Ja, genau.
Ach, die drehen erstmal ein paar Mal um die Erde rum und dann?
Ja, ich glaube 2,5 Rotationen oder so waren es.
Fantastisch.
Ja, und es dauert gar nicht so lang, komischerweise.
Ja.
Wenn man jetzt sagt, einmal um die Erde ist ja hier schon ein Act.
Das ist
ja,
also mit der U8 oder Bergkönig, ja.
Das dauert. genau. Du hast mir zu wenig nach den Toilettendings gefragt. Da wäre ich ja näher drauf eingegangen.
Du, Bernie? Du hast eben das Thema angeschnitten, Toilettenverhältnisse, stimmt, ich habe nur den Pömpelwitz gemacht,
ja.
Toilettenverhältnisse in der Apollo-Kapsel, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie war denn das?
Ich dachte, du würdest nie fragen, Rüdiger. Aber es war natürlich klar, dass du erst den Pömpelwitz einbringen musst.
Machst du jetzt einen Downbreak? Buzz Aldrin geht auf Toilette.
Es war klar, dass du erst den Pömpelwitz einbringst und dann aber natürlich schon wieder eigentlich vergessen hast, wo wir sind.
Natürlich.
But that's how a comedian works.
Mhm.
Also pass auf, die mussten den Beutel machen.
Mhm.
Und dann mussten die, was aber schon schlimm genug ist und sehr unpräzise muss es auch gewesen sein.
Mhm.
Und dann musste aber diesen Beutel noch Pulver dazugeben
und
es da ein bisschen verkneten, um die Bakterien zu töten. Weil wir wissen alle, Darmbakterien und der ganze Kolik-Scheiß da irgendwie, das will man nicht haben. Mhm. So an Bord von, wo man 2 Quadratmeter zum Leben hat. Irgendwie.
Stimmt nicht.
Ja, muss kein Spaß gewesen sein.
Mhm.
Ist eher so, dass man ein bisschen weniger Süppchen isst und ein bisschen weniger aufs Klo geht eher.
Mhm. Schon eine Hardcore-WG.
Ja. Ja, die sind ja dann doch irgendwie so 8 bis 10 Tage oder so unterwegs dann, ne?
Ja. Fenster aufmachen ist auch nicht?
Nee. Kann nicht durchlüften, ne? Aber man riecht wahrscheinlich auch nichts in der Schwerelosigkeit, oder? Weiß ich gar nicht.
Doch, bestimmt.
Ja?
Warum sollte man nichts riechen?
Mehr denn je wahrscheinlich.
Weil Geruchspartikel fallen zu Boden. Man weiß es nicht. Nee, was?
Ja, okay.
Also, Bernie, wir fachsimpeln hier uns was zusammen. Fantastisch.
Brennerpass, Ihr Physik-Podcast. Hm. Okay, gut. Weiter geht's. Ich habe dich gewarnt, Rüdiger. Ich habe gesagt, dass wie dumm der Fernsehwoche ist, Hunters.
Oh.
Von Regisseur David, Showrunner David Weil mit Al Pacino.
Mhm.
Als Nazi-Jäger in den 70ern in New York. Ich habe 10 Minuten geguckt und eine sehr bestimmte Szene, über die ich gleich sprechen werde. Und du?
Ich habe ja auch knapp 10 Minuten, würde ich sagen, habe ich geguckt. Aber im Grunde hat es mir schon vor dem Vorspann ein bisschen gereicht. Also ich habe, nee, oder ich habe keinen Bock drauf.
Ja, also ich, man muss dazu sagen, David Weil sagt, seine Oma, er hat Auschwitz besucht, wo angeblich auch seine Oma war und war zutiefst berührt und wollte da was drüber machen und er wollte es halt ein bisschen anders erzählen als die typischen Opfergeschichten und so. Und ich will einfach vorwegnehmen, ich finde, das gelingt ihm nicht. Also doch, es anders zu erzählen gelingt ihm schon, aber es...
aber irgendwie auch falsch. Also was heißt, also klar, es ist falsch, aber...
Es wirkt...
Es muss nicht überhöht werden, finde ich.
Nee, es muss nicht überhöht werden und es wirkt einfach auch... Es wirkt komisch, dass ich das sage, weil es ist so ein sensibles Thema, es wirkt so herzlos irgendwie.
Mhm.
Übrigens... geht's mir, was mir in Hollywood eh auf die Nerven geht, ist, finde ich, wenn man Deutsche, also wenn man Nazis oder Deutsche in Dings, dass die dann nicht richtig Deutsch sprechen. Herrgott, da gibt's so viele, gibt's also sicher so viele arbeitslose deutsche Schauspieler, die schon tausendmal bei RTL 2
Arbeitslose und Arbeitende, da gibt's alles.
In die Auswanderer waren.
Ja, natürlich.
Die man da einfach verpflichten kann.
Ja. Weißt du, wenn Kiefer Sutherland irgendwann in 24, nee, Homeland, 24 natürlich, deutscher Waffenhändler schlecht Deutsch spricht, das heißt, gut, hätte man ihm vielleicht ein bisschen besser beibringen können. Aber gut, Kiefer, man winkt es halt wahrscheinlich irgendwann durch. Aber andere?
Also ich finde, es möchte so ein bisschen, es hat so Elemente von Inglourious Basterds. Aber eigentlich dann wieder fehlt da völlig diese Tarantino-Krawallebene.
Und das Herz, das, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es wäre herzlos. Ich finde, Inglourious Basterds hat Herz.
Ja, aber das ist der Witz. Das ist satirisch Krawallebene total drüber. Und plötzlich gibt's Szenen, wo ganz lange Dialoge, wo es plötzlich tatsächlich auch Herz zeigt. Und dass das zusammengeht, ist eine einzigartige Mischung. Und ich würde mich sowas nicht trauen, und Tarantino hat das irgendwie hinbekommen. Der bekommt's nicht hin, und zwar gar nicht, finde ich. Und es ist einfach auch, es ist so platt auf Effekt gemacht. Es gibt diese Szene, wo quasi mit jüdischen KZ-Insassen ein Schachspiel an lebenden Menschen gespielt wird, wo sich dann die Schachfiguren in Anführungszeichen gegenseitig aufschlitzen oder erstechen oder so. Und Al Pacino erzählt quasi seinem Schüler von dieser Szene in seinem, ich finde es auch in solchen Filmen, finde ich es auch nicht gut, wenn Leute so dann so einen jüdischen Akzent nachahmen irgendwie. Das gefällt mir alles nicht. Das ist mir dann zu viel, das ist mir zu viel Tralala bei einem ernsten Thema, so spießig das jetzt klingt irgendwie. Und Auschwitz, das Ausstellungszentrum oder wie man es auch nennt, also die Auschwitz kuratieren die Leute, haben gesagt, Leute, das war nix. Das ist, ihr verballhornt das und im Zweifelsfall ist es sogar noch was in dieser Überhöhung Leute wie Auschwitz-Leugner irgendwie noch irgendwie zu Passe kommt irgendwie.
Ja.
Und ja, dann hat der David Weil sich natürlich ewig gerechtfertigt und so und das mit von seiner Oma erzählt und so, aber so richtig entkräften konnte er es nicht irgendwie. Ich glaube, der muss jetzt auch tatsächlich damit leben, dass er was über Auschwitz und Konzentrationslager machen wollte, aber die Leute, die es tatsächlich, die das betreuen, sagen, bist du übers Ziel rausgeschossen und hast eigentlich, das bist in die falsche Richtung gegangen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen eine gerechte Strafe, so für so eine ausbeuterische Serie zu machen.
Ja, es.
Ich meine, die Amis sagen in den Kritiken schon, strong sense of justice und Nazi-Jagen ist doch eigentlich okay und dagegen will ich auch gar nichts sagen. Und vielleicht sind wir Europäer da auch irgendwie zu sensibel, aber ich finde...
Nee, das ist ein zu kleiner Nenner, finde ich.
Ja, also finde ich auch, finde ich eben auch. Ich finde auch, da kann man ruhig ein bisschen genauer hinschauen.
Ja.
Ist nicht alles, was Nazi-Jagen ist, muss automatisch auch super sein.
Ja.
Okay, gut. Es gibt aber auch positive Nachrichten, nämlich Better Call Saul müsste eigentlich heute anlaufen auf Netflix, die... letzte große Serie des Golden Age of Televisions, die Rüdiger nie auch nur eine Folge gesehen hat. Und das als selbsternannter Breaking Bad Fan.
Mhm.
Was tatsächlich eins der großen
Mysterien.
Größeres Mysterium ist, als dass du nie Atlanta gesehen hast.
Ja.
Ist tatsächlich, es muss ja eine Hemmschwelle geben. Du guckst ja viele Serien. Auf Empfehlung von mir, auf Empfehlung von deiner Frau, auf Empfehlung von Feuilleton, Oder einfach, was dich interessiert, oder die großen Seeschlachten des 20. Des 18. Jahrhunderts. Es gibt ja immer irgendwas, was dich interessiert und was du guckst. Was hindert dich genau an Breaking Bad? An Better Call Saul?
Ich glaube, vielleicht wirklich mal, dass ich die ersten 20 Minuten reingeguckt habe. Das war mal im ersten Moment, das hat mich nicht sofort gekriegt, war es langsam. Und dass ich natürlich weiß, du hast es schon gesehen. Insofern will ich im Brennerpass damit auch nicht um die Ecke kommen, weil ich dann doch lieber ab und zu mal schnell irgendeine Folge von irgendwas Neuen sehe. Hm. Und wie ich weiß, dass du es nichts geguckt habe. Zum Beispiel habe ich 2 Folgen Sex Education geguckt. Aha. Aber damit ich zumindest was Neues habe, mit dem ich mit dir drüber reden kann. Und nicht nur mit dir sozusagen, ja, aber das, was du schon gesehen hast.
Ja, aber das soll ja ein Vergnügen sein, das Better Call Saul.
Da muss ich ja sagen, wenn ich für Vergnügen habe, ich keine Zeit.
Es ist ein Slow Burn. Ja. Slow-Burn-Serie, zumindest bis zu Staffel 3 oder 4, würde ich vielleicht sogar sagen.
Okay, das heißt, welche Staffel kommt jetzt gerade raus?
5. Die vorletzte. Aber jetzt überschneiden wir uns langsam mit der Breaking Bad-Timeline.
Oha.
Aber es ist wirklich so expertly made, Rüdiger. Es ist eigentlich eine der profundesten geschriebenen und gefilmtesten Serien, die ich je gesehen habe.
Ja. Es gibt so...
Ich finde, es ist technisch und schreiberisch und alles nochmal ein Stück besser als Breaking Bad. Es ist halt nicht so spektakulär.
Mhm. Du, also es gab so ein kurzes Fenster, wo ich vielleicht nochmal eingestiegen wäre, als El Camino rauskam. Aber El Camino war leider nicht besonders stark.
Ja, aber so ist Breaking Bad, so ist Better Call Saul nicht.
Das ist
eleganter.
Glaube ich auch. Du, weißt du, wenn ich jetzt mal wieder auf Tournee wäre, würde ich wahrscheinlich im Hotelzimmer gucken, im Moment gerade.
Na, ich wollte ja nur herausfinden, was der Grund ist.
Das ehrt dich. Du, Bernie.
Ja.
Birds of Prey würde ich auch gern gucken. Aber das muss ein unglaublicher Flop sein. Das ist doch unglaublich schade. Das ärgert mich. Du hast doch gesagt, der wäre gut.
Ja, ich weiß, ich habe auch echt so ein bisschen echt schlechte Kritiken drüber gelesen. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen, warum ich den so gut fand.
Pass auf. Bernie, da reden wir nächste Woche drüber. Wir reden jetzt nicht weiter. Ich gucke mir den an und dann werde ich dich bestätigen oder widerlegen.
Ja, ich wollte nur sagen, vielleicht liegt es auch manchmal wirklich an diesem, ich nenne es den Festival-Effekt oder den Pressevorführungseffekt, dass du in einem großen Kino bist.
Der Blaubach-Effekt.
Ja, wir wissen wovon.
Den klären wir ein andermal. Ja.
Genau. Man ist vorbereitet auf ein Event. Man kriegt irgendwie Getränke. Großes Kino ist umsonst da. Ja, das macht was mit.
So, ja, er ist eigentlich ist er relativ schnell rumzukriegen, der Bernie Meyer.
Nein, ich rede von Journalisten im Allgemeinen.
Ach so.
Sondern von der Festivalbegeisterung. Das kennst du kennst du sicher auch, wenn du irgendwie.
Aber du hast geschrieben, schlechte Kritiken. Hast du gerade gesagt. Ich dachte, wer hat denn, ach so.
Ja, in Amerika hauptsächlich.
Ah, gut.
Ja. Aber das ist ja auch, du überlegst ja dann einen Film und guckst, was die anderen schreiben, bevor du dann. Aber jetzt rein vom Gefühl her, du sitzt da drin und erstmal sind alle ganz, und dann reflektierst du nochmal und merkst, die anderen finden es auch nicht so gut oder gab es schlechte Kritik in Amerika und dann denkst du, jetzt war der doch ein bisschen platt und so. Und dann fängst du an zu überlegen und dann gibt es dem Film vielleicht eine schlechtere Note, als er dir zunächst gefallen hat. Ich glaube, es gibt sowas wie eine Pressevorführungsbegeisterung auch.
Okay.
Es gibt auch einen negativen Bias. Mhm. Davon kann Fassbender, glaube ich, ein Lied davon singen.
Michael Fassbender.
Nee.
Der andere, der deutsche Regisseur.
Rainer Werner. Rainer Werner Fassbender, ja.
Gut.
Okay. Guck ihn selbst und dann gucken wir weiter. Wollte ich noch sagen, Picard. Ich habe nochmal Picard geguckt.
Also,
ich habe es doch nochmal gemacht. Ja, aber ich muss sagen, es war ein bisschen besser, die Folge, aber es fing an mit, Entschuldigung, dass jemand bei lebendigem Leib und ohne Betäubung die Augen rausgebohrt wurden und man hat alles gesehen. Sorry, jetzt muss ich mein Star Trek-Dings nicht haben, oder? Dafür ist man doch trekkie, dass man sowas nicht in so einer Deutlichkeit sehen muss. Wo ist denn das humanistische Gedankengut geblieben?
Genau.
Ja, das machen wir zu heftig.
Ja, du, also.
Und dann war auch noch Seven of Nine dabei, aber kennst du nicht, oder? Kennst du? Jerry Ryan. Ne? Mm. Als total als zynische, abgelederte Nothing to Lose, Bounty Hunter. Nee, so ein bisschen Ranger hieß sie. Sie war eine Selbstjustizlerin, kann man sagen.
Chuck Norris und Mandalorian.
Ja, das war nicht so gut. Okay, es gibt einen neuen Westworld-Trailer.
Mhm.
Gesehen?
Nein.
Westworld, ich war ab der ersten Hälfte von Staffel 1 schon raus, ein bisschen aus dem Ganzen.
Ja, so weit habe ich aber auch geguckt.
Dieser Westworld-Trailer.
Mhm. Oh ja, der ist sehr schön, ne? Der ist sehr ästhetisch, ne?
Der sieht ein bisschen aus, als wäre er teurer gewesen als der letzte Star Wars-Film.
Gut.
Also wenn man sich fragt, was ist das, die Flaggschiff-Serie von HBO, wo die am meisten Geld reinstecken, es kann nur Westworld sein.
Hm.
Ob es dann gut wird, weiß ich nicht. Also die Roboter oder Androiden, wie immer man sie nennen mag, sind jetzt quasi in der Real World.
Mhm.
Und jetzt scheint es auch diese Verwirrung um Timelines und wer ist Roboter und wer nicht und sowas eigentlich unmöglich gemacht hat, sich mit irgendjemand zu identifizieren oder so, scheint jetzt ein bisschen passé zu sein. Dafür ist unser Freund Jesse Pinkman dabei jetzt als tragende Rolle. Wie heißt er nochmal?
Ja. Bitch.
Ich dachte, weißt du was, ich dachte, ich sag das jetzt, weil das ist so, das kann nicht sein, dass wir beide das vergessen haben. Wie der heißt. Er heißt irgendwas mit Paul. Mhm. Er heißt Aaron Paul.
Aaron Paul, richtig.
Ja, got it, gut. Saved by the Bell.
Gut. Ding, ding.
Okay, gut. Weißt du, was ich auch, hast du jemals den Film Edge of Tomorrow gesehen? Mit Tom Cruise? So ein Science-Fiction-Film?
Nein.
Der ist fantastisch. Ich habe ihn jetzt mal wieder angeschaut auf Netflix. Ich bin damals auch schon, weiß nicht mehr, im Kino, nee, ich glaube, ich auch erst im Streaming gesehen. Das ist ein fantastischer Film, Rüdiger.
Gut.
Du stehst nicht so auf Sci-Fi, glaube ich, oder?
Doch schon.
Ja?
Ich weiß nicht, ob ich so auf Tom Cruise stehe. Letztendlich dann doch, wenn ich einen Film mit ihm sehe, vergesse ich dann immer, dass es Tom Cruise ist oder dann vergesse ich mich drüber aufzuregen, finde es ganz okay.
Guck ihn dir an, ist ein super Film.
Ist
wirklich ein super Film.
Capital Cruise.
Von vorne bis hinten,
gut.
Super Film. Edge of Tomorrow.
Edge of Tomorrow.
Okay, so. Es gibt Musik. Es kamen neue Alben raus von, ich wollte nur noch sagen, dass ich, wollte ich noch was zu New Pope sagen? Nee, ich wollte sagen, dass mir der New Pope, ich habe jetzt mittlerweile das Ende geschaut. Ich glaube, es läuft jetzt erst an auf Sky so richtig. So, zumindest haben sich die Artikel.
Ich habe gestern zum ersten Mal Werbung dafür gekriegt.
Über das Wochenende. Ich fand es ein bisschen uneven, also ein bisschen unausgebalanciert zwischen brachial und so arty und nicht so spirituell wie Staffel 1, aber ich habe dann das Ende gesehen und muss sagen, Rüdiger, ich habe wieder geweint. Ich war wieder kurz davor, meinen Glauben an Gott, stand kurz davor zu beten. Das macht diese Serie mit mir. Das muss ich wirklich sagen. Das wisst ihr nicht, wie man das, also das kann man nicht hoch genug loben oder zumindest beeindruckend finden, dass eine Serie sowas machen kann. Nur noch dazu, die sich eigentlich quasi als Kirchensatire ja ausgibt. So
okay.
Ein bisschen. Und trotzdem so spirituell ist. Letztlich Fantastico. Aber ich wollte eigentlich sagen, es gibt neue Platten, und zwar von Justin Bieber, Grimes und Tame Impaler.
Was hast du alles gehört?
Alles.
Fantastisch.
Ja. Wir fangen mit Grimes an, weil das hast du auch gehört.
Mhm.
Wie fandest du's?
I like it.
You like it? Ich hab's mir gedacht. Es müsste Ryder Rüdigers Alley sein.
Ja.
Denkst du, es hat mir gefallen?
Wenn du so fragst, natürlich nicht.
Nein, das stimmt jetzt nicht.
Soll ich dich fragen, warum hat es dir denn nicht gefallen, Bernd?
Nein, wir sagen erst, warum es dir gefallen hat.
Ach so, damit du mich dann noch... Grimes trifft, ja, Grimes trifft mich irgendwie irgendwo tief drin. Und es ist diese Mischung aus ein bisschen beunruhigend manchmal, aber letztendlich was sehr Beruhigendes dann auch. Ich finde, es sind auch Sachen drin, die, glaube ich, einer breiteren Masse, also ich glaube, das ist auch ein bisschen, ist auch ein, zwei Hits vielleicht drin.
Miss Anthropocene heißt die Platte.
Ja.
Ach, du hast die Hits gefunden?
Ja, ich würde sagen Violence. Sie geht dir zu daher?
Ja, ich habe die Hits noch nicht so gefunden. Ich habe Ansätze gefunden, aber nicht so wie bei Art Angels.
Mhm.
Art Angels hat mir gut gefallen. Wir haben das ja auch irgendwie als eins der Pop-Alben des Jahrzehnts, glaube ich, oder so ähnlich.
Ja.
Proklamiert. Ich hat mich sehr an die Platte Visions erinnert.
Mhm.
Also viel mehr wieder vom Sound und vom Tempo.
Mhm.
Bisschen düstere Version von Visions, fand ich. Visions hat mir damals ganz gut gefallen. Und irgendwie, ich kam nicht so rein. Ich glaube, ich habe mich jetzt an diese Grimes von Art Angels gewöhnt, die so ein bisschen poppiger war. Und ich glaube, die hätte ich gerne weiter entwickelt gesehen, also ich ein bisschen noch in die R&B-Richtung produziert. Ich war so ein bisschen popgierig auf Grimes. Und da hat sie eigentlich eher einen Schritt ins künstlerische, kunstvollere gemacht. Und da fehlt mir mitunter oft die Geduld dann bei so Dings.
Ich werde das aber noch sehr oft hören. Wie nennt man sowas? Ein Grower, ne? Ich bin mir sicher, dass ich höre Grimes-Platten und guck, was sie in mir anrichten.
Ja, nee, kann ich mich nicht anschließen, aber ist trotzdem kein schlechtes Album. Bist du ein Fan von Tame Impaler?
Kann's nicht sagen.
Also ich bin auch keiner. Mich interessiert die Band. Jedes Mal, wenn ich ein Album quer höre, finde ich es langweilig. Es geht mir auch tatsächlich mit der neuen Platte so. Also ich finde, Kevin Parker ist, man merkt, dass Kevin Parker, so heißt er quasi, die One-Man-Show von Tame Impala, man merkt, dass es ein hervorragender Produzent ist und ein Soundbastler, sagt man das noch?
Im Hobbybereich.
Hobbybereich. Und das Album heißt übrigens The Slow Rush, weil wir gerade bei Slow Burn und Grower sind und so. Und ich, ja, auch da muss ich sagen, langweilt es mich eher. Wahrscheinlich macht mich das einfach furchtbar, wahrscheinlich bin ich einfach ein furchtbar ungeduldiger und impulsiver Musikhörer.
Ja.
Für den einfach Deep Purple die Schöpfungskrone war, die nie wieder erreicht wurde.
Oh Gott, Bernie. Wirklich?
Nein. Hab ich
doch sowas nicht.
Als Jugendlicher halt einfach gehört. Ja, Moment, Deep Purple gibt's hochanspruchsvolle Werke mit Orchester zum Beispiel.
Orchester? Boah, das kann ja nur anspruchsvoll sein, wenn Orchester dabei ist.
Entschuldigung, es gibt eine Symphonie von Deep Purple, ja? Also die.
Oh, das muss gut sein.
Richtiger.
Ich bin nicht überzeugt.
Aber du kennst es doch gar nicht.
Ja gut. Naja, aber das Argument Orchester überzeugt mich jetzt noch nicht.
Na, die wollten nur sagen, das ist nicht stumpf. Es gibt stumpfe Deep Purple Songs, aber es gibt hoch anspruchsvolle Prog-Rock-Phasen von Deep Purple. Also am Anspruch scheitert es bei denen nicht.
Gut.
Ich höre es heute nicht mehr.
Ja.
Genau. Aber es gibt, ich habe die Vorgängerplatte Currents da nochmal gehört von Tame Impala und die finde ich besser. Und da ist ein Hammer-Song drauf, der würde dir auch gefallen, den schicke ich dir. The Less I Know, The Better.
Mhm.
Das ist ein Knaller-Song.
Das ist doch mein Motto im Brennerpass.
Ja, sehr gut. Mit einer Bassline, die dich aus den Latschen kippt, sagt man nicht mehr, ne?
Siehst du, das überzeugt mich jetzt schon viel mehr.
Ja, aber du merkst auch meine Begeisterung.
Ja.
Okay, Justin Bieber-Album nur ganz kurz.
Ja.
Mein Sohn ist ständig entsetzt darüber, dass seine Bands, die er gerne hört, wie Iron Maiden oder Ghost, dass die weniger Follower auf Spotify haben wie Justin Bieber. Und dann sagt er immer ganz ernüchternd, oh Mann, Justin Bieber ist so berühmt und Ghost ist echt gar nicht berühmt. Und dann sage ich, na hör mal, bei 1,6 Millionen Follower ist man auch schon ziemlich berühmt, nur weil der andere 65 Millionen Follower hat.
Ja.
Da setzt du die falschen Maßstäbe an. Häng die Latte mal nicht Bieber hoch. Das Justin Bieber-Album ist ein bisschen nice, also ein bisschen so possierlich, pink, fröhlich.
Ja.
Nicht unsympathisch.
Okay, das ist gut.
Zwei, drei gute Songs drauf.
Ja.
Kein Riesenhit, finde ich. Aber ich werde es mir nicht besonders oft anhören, wahrscheinlich nie. Aber so
Sie hörten eine Brennerpass-Empfehlung.
Aber zwei, drei Songs draus auf die Playlist nehmen, so wie man das halt heutzutage so macht, Rüdiger.
Weißt du, wen ich übrigens ganz gerne höre? Ich weiß nicht, ob man den jetzt in eine Kategorie mit Justin Bieber packen kann, also bekanntheitsmäßig nicht, aber so.
Wendler.
Wendler habe ich gelesen im Streit, warte mal, also im Beef.
Den DJ.
Darf ich erzählen?
Ja.
Pocher, Wendler, der Unterschied ist, Wendler nervt mich passiv und Pocher aktiv.
Also zitierst
du? Das hat mir ganz gut gefallen. Ich zitiere einen Tweet.
Von Sarah Kuttner?
Nee, Sarah Kuttner fand den Tweet gut.
Also.
Sie hat ihn wiederum selber geliked.
Also.
Nee, aber pass auf, worum
geht's denn da im Streit von Wendler und Pocher?
Weiß ich, geht's da immer noch um irgendwelche Pickups? Keine Ahnung.
Mensch, Herr Rüdiger, da gibst du uns, da wirfst du uns so einen Knochen hin.
Ja, aber da haben wir doch schon beredet. Er hat doch das Video nachgedreht, der Pocher, wie Wendler den
Pickup geschenkt hat. Ach, und da ist ein Streit entbrannt.
Ich nehme an, dass es darum geht. Aber Bernie,
Also beim Thema Wendler kriegst du mich so sehr, da bin ich immer dabei. Ich habe zum Beispiel neulich auch nur Let's Dance geguckt, um die Wendler-Freundin ein bisschen tanzen zu sehen. Also nicht, weil ich die so gut finde, einfach nur, weil ich die Reaction-Shots, wie man das im Fach...
Ja.
Reaction Shots, wie man das im Fachjargon nennt, vom Wendler im Publikum zu sehen. Neben Bernie Paul vom Zirkus Roncalli, dessen Tochter da getanzt hat, die übrigens ganz fantastisch tanzt, der wirklich aussah, als hätte man ihn aus dem Koma geweckt und da kurz hingesetzt und dann hätte man wieder künstlich, nein, ist gemein, aber Bernie Paul sah nicht gut aus.
Ist gemein. Ja. Was ich sagen wollte, ich höre ganz gerne Harry Styles.
Ja, den kann man dann überhaupt nicht reinpacken. Weil Harry Styles, weißt du, was Harry Styles gilt als derjenige von One Direction, der es geschafft hat, jetzt Erwachsenenmusik zu machen.
Ja, macht er nämlich wirklich, ne?
Man nennt ihn auch den Dad-Rocker unter den Boybands.
Genau. Aber also du meinst, er ist nicht die gleiche, also man kann ihn nicht zusammenpacken mit Justin Bieber, meinst du?
Nein, Justin Bieber macht R&B und Harry Styles macht Dad-Rock.
Ah, Dad-Rock. Ja, aber gefällt mir sehr.
Nicht Dad wie tot, sondern Vater, Papa.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe ja auch, mein Körper ist ja auch nicht tot, sondern dicklich.
Good. That's what you said.
Yeah.
Ja, finde ich auch gutes Album.
Ja. Yeah.
Tatsächlich habe ich auch zwei Songs auf meiner Playlist.
Du machst Sport dazu.
Ich habe nicht gesagt, dass es meine Sportplaylist ist.
Ach du.
Ich habe, also pass auf, ich habe eine Playlist, ich habe eine Lauf-Playlist, eine Cardio-Playlist. Da muss ich, da höre ich zum Beispiel ganz gerne so melancholische Songs eher oder poppige.
Bei Cardio?
Ja.
Du meinst, okay.
Ich weiß nicht, weil die Mischung aus Laufen und Musik hören macht mich sentimental und bringt mich zum Nachdenken. Das, da tut sich was bei mir.
Das gefällt mir.
Das bringt mich irgendwie weiter. Mhm. Bei Muskelaufbau, ne? Mhm. Wechsle ich zu meiner Metal-Playlist.
Mhm. Beim Pumping Iron machst du?
Pumping Iron.
Ja.
Really good. When I pump the iron, I mostly listen to metal music. Weil das hat schon meine Frau Maria gesagt, Arnold, this is the best for you.
Mhm. Ich glaube,
ich habe mit dieser.
Ich glaube, ja. Schwarzenegger würde eher Wendler hören. Nein, das stimmt nicht.
Ja, nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Weißt du, ich glaube, dass der Scorpions hört. Auch mit dem befreundet ist. Volles Brett, Arnold! Ja, hast du recht, Rudolf. Aber der heißt doch Schenker, Rudolf Schenker. Mhm. Der von Scorpions. Der
das, ja, das vermute ich jetzt. Wer hat denn das erzählt?
Dass er an Hannover, dass der so heiß ist. Muss
nee, dass er an Hannover war. Und irgendwo im Straßencafé sucht die Scheibe und sagt, Mensch, da sitzen die Scorpions.
Das war ein Comedian.
Hast du das erzählt, ja?
Nee, das haben wir zusammen gesehen. Das hat irgendein Comedian erzählt.
Ein Comedian hat das erzählt und dann waren es aber nur ein paar alte Damen.
Fies. Ich habe mit meiner Arnold Schwarzenegger
Playlist gemacht.
Parodie.
Ja.
So, das hat Mama, hat, damit habe ich schon Frauen kennengelernt. Mhm. So charming. Servus. Darf er dir einen Drink spendieren? Überzeugt dich das nicht?
Wir kennen uns ja schon.
Okay, gut. So. Ansonsten wollte ich noch sagen, weißt du, dass der Bachelor, den ich manchmal gucke, der Bachelor ist, was ich mit Entsetzen gucke. Ist tatsächlich was, das schockiert mich so, als würde ich einen Horrorfilm sehen. Also was im Bachelor passiert, was da Menschen mit sich machen und für einen Unsinn erzählen und sich wirklich nicht scheuen, also wirklich, als hätte man das Drehbuch von Stromberg-Autoren schreiben lassen, was die da oft sagen, was die für Sätze von sich geben, was die für Plattitüden rausfallen. Also der Bachelor, ich guck's wie ein Autounfall.
Ist das nicht das Neueste, dass man jetzt über so jemanden sagt, aber der ist total authentisch?
Ja, aber vielleicht auch nicht, das kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, es gibt zwei Sachen, die mich beim Bachelor dann trotzdem sehr amüsieren. Das eine ist, dass man ihm nachsagt, er ist Kickbox-Typ und er hat in seiner Jugend eine Jugendstrafe auch verbüßt, weil das ja nicht in Prügeleien war. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, ein Gerücht aus München, dass er mit einem Schwan auf einen Passanten eingeschlagen hat. Und immer wenn der Bachelor sagt, ja, weißt du, auch ich habe meine Geheimnisse oder so, dann denke ich immer, ja, du hast mit einem Schwan auf einen Passanten eingeschlagen. Ja. Außerdem sieht er aus wie Manuel Neuer.
Der Schwan.
Der Bachelor.
Ah.
Ja. Übrigens, hast du schon mal von dem Spiel Dreams gehört?
Nein.
Eine Riesensache.
Ah, doch, habe ich.
Man kann sich seine eigenen Spiele basteln.
Ja, du hast mir das erzählt.
Und man kann gleichzeitig quasi auch 1000 andere Spiele, die andere Leute gebastelt haben, durchsurfen und ausprobieren und auch Teile aus deren Spiele in seine eigenen integrieren. Ja. Es ist eine Riesenerfindung, Rüdiger. Es ist tatsächlich, wie das Wort Dreams schon sagt, traumhaft. In seiner Konzeption. Mhm. Nur wenn ich versuche, mit dem PlayStation-Controller Spiele zu generieren und Sachen aneinander zu bauen.
Kommst du steuerungstechnisch an deine Grenzen?
Aber absolut.
Ja.
Absolut. Also ich schaff's noch nicht mal, ich schaff's noch nicht mal eine Wegplatte an die nächste zu legen irgendwie. Ach du,
nein, ist
ja nach Stunden, ja. Ja. Vielleicht bist du, wenn vielleicht, ich habe da versucht, damit quasi, ich wollte ein Brennerpass-Spiel entwickeln.
Mhm. Wie geht das?
Ja, das geht eben nicht, weil ich kann noch nicht mal eine Treppe an eine.
Braucht man da Wegplatten?
Ja, aber irgendwas muss ja passieren im Brennerpass. Ein
Flussdiagramm.
Flussdiagramm?
Nee, für Struktur.
Ach so. Mhm. Okay. Na, der ist schon weiter gedacht als ich.
Bernie sagt das, Rüdiger sagt das nicht.
Hm. Okay. Aber du bist jetzt schon deep im Konzept.
Ja, das bin ich.
Okay. Ja, also noch passiert's nicht, liebe PS4-Benutzer, noch gibt's kein Brennerpass-Spiel auf Dreams.
Ich finde, wenn wir ein Brennerpass-Spiel machen würden, dann müsste das eindeutig auch eine Cardio-Komponente haben. Mhm. Das müsste wahrscheinlich auf der Switch sein, hier mit deinem, wie heißt dieser Ring?
Fitness-Ring? Ring-Fit-Ring heißt
Ring,
der.
Ring-Fit-Ring.
Ring-Fit-Ring.
Ja.
Weißt du, dass es ein Sopranos-Spiel gab?
Nein.
Ja. Sopranos, The Road to Respect, glaube ich, hieß es.
The Road to Respect.
Ja, es muss ziemlich scheiße gewesen sein. Hm. Ich habe auch nie davon gehört, aber ich habe es jetzt gelesen bei einer Recherche. Hm. Okay, gut. So, Entschuldigung, jetzt mal zum Fußball. Endlich.
Oh.
Rüdiger Rudolf, ich mache die Frauen später, du fängst an. Would you please break? Spieltag wie viel?
23.
23, down for us.
Bernie, da kurz über zu den Fragen. Ist das schon der Meistermodus? Der FC Bayern gewinnt ein ganz schön kniffliges Freitagabendspiel gegen hartnäckige Ostwestfalen. FCB Paderborn 3-2. So glücklich sah man Gisdol selten. Die Kölner Fans feiern Jürgen Klinsmann und einen 5-0 Auswärtssieg gegen eine erschütternde Hertha. Der Nagelsmann hat alles gut gemacht. 5-mal der Ball mit großem Wumms bei Schalke reingekracht. Mit denen ist gerade nicht viel los, sie losen gern und schlimm. Der Julian lässt die Bullen frei, hat Meisterschaft im Sinn. Schalke 04, RB Leipzig 0-5. Fortuna Düsseldorf löst sich auf, gewinnt aber erstmal recht eindrucksvoll in Freiburg mit 2-0. Grob gesagt macht Mainz alles falsch und Wolfsburg alles richtig beim 4-0 der Wölfe gegen die Mainzer. Die Verluststrecke von nach diesem Spiel schon 18 verlorenen Spielen gegen die Werkself nahm den Fuggern wohl den letzten Mut. Bayer Leverkusen Augsburg 2-0. So richtig verstehe ich die Bremer Krise nicht. Haaland ist aber auch nicht zu verstehen. Bremen verliert schon wieder zu Hause 0-2 gegen den BVB und hart erkämpftes Unentschieden für die Hoffenheimer daheim gegen Gladbach 1-1. Und wenn ihr sagt, da fehlt doch noch ein Spiel, dann liegt das daran, dass wir uns in der Timeline noch hinter dem Montagsspiel heute Abend befinden.
Es gibt kein Montagsspiel.
Es gibt keine Montagsspiele.
Du hast gesagt, Düsseldorf löst sich auf. Lutz Pfannenstiel verabschiedet sich zum Saisonende, ne?
Ja. Ja. Toller Name, Pfannenstiel.
Ja, ja, und ist auch ein passabler Typ, finde ich. Hast du eigentlich, Rüdiger, hast du Dortmund versus Paris gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Bernie, ich habe es gesehen in kompletter Gänze und ich habe gewettet, Bernie.
Ja, ja. Erzähl.
Ich habe gewettet, dass der BVB gewinnt und ich habe gewettet, dass Haaland die meisten Tore macht. Mhm. Ich bin reich, Bernie.
Ja?
Ich habe ein bisschen Geld gewonnen, ja.
Echt?
Ja. Ich möchte jetzt niemanden zum Wetten jetzt so animieren.
Tust du aber. Seit vielen Sendungen tust du
das. Ja, du, ich sag dir was, seit Uncut Gems.
Ja.
Adam Sandler hat mich inspiriert. Bernie,
ich glaube, so war der Film nie gedacht.
So war der, ja, aber es hat so gewirkt. Ja. Weißt du, wenn ich schon nicht die Comedy-Karriere von Adam Sandler nachmachen kann, dann doch wenigstens will ich diesen, ist auch nur eine Rolle. Ich verstehe das schon, Bernie. Keine Sorge, ich verliere da nicht den Draht zur Realität. Aber, aber gerade so diese Kombinationen, Bernie, die machen mich fertig. Wenn du nur, sag ich mal, so auf die sichere Nummer gehst, Bernie, habe ich übrigens jetzt am Sonntag gemacht. Ich habe geguckt, was sind die Abendspiele? Gestern zum Beispiel habe ich gewettet, du musst Kombinationen spielen, Bernie. Es war ja irgendwie, finde ich, ziemlich klar, dass Leverkusen gestern Abend gewinnen wird. Genauso wie es auch ziemlich klar war, dass Wolfsburg gewinnt. Und wenn du das für sich einzeln tippst, ist okay, bringt aber nicht so eine tolle Quote. Wenn du es kombinierst, ist die Quote schon viel besser.
Du hast auch gewonnen gestern Abend.
Habe ich auch gewonnen, ja. Also pass auf, ich hab einen kleinen Betrag eingezahlt,
ja,
bei einem Wettanbieter. Und wenn der weg ist, dann mache ich auch nicht weiter. Ich war schon mal bei einem anderen Wettanbieter angemeldet, da habe ich mich nicht nur abgemeldet, sondern ich habe auch das Kreuzchen gemacht bei, ich bin gefährdet, spielsüchtig zu werden. Das kann man dann nämlich machen. Deshalb, wenn ich noch einmal versuchen sollte, mich bei Ihnen anzumelden, dann nehmen Sie diesen Antrag von mir quasi nicht an. Deshalb bin ich jetzt mit einem anderen gemeldet. Aber wenn diese 100 Euro weg sind, dann lasse ich es auch bleiben. Aber im Moment bin ich weit über den 100. Weit, weit. Ich habe jetzt fürs nächste Wochenende, für den nächsten Spieltag, habe ich eine Kombination aus 5 verschiedenen Sachen. Das werde ich niemals gewinnen. Ich habe nur 5 Euro gesetzt, Bernie. Aber wenn das durchkommt, dann kriege ich über 1.000 Euro.
Alright. Okay, ich habe das Spiel auch gesehen. Ich habe nicht gewettet.
Soll ich jetzt noch zum Spiel was sagen?
Ja, weiß gar nicht, ob man das noch irgendwie was
braucht.
Ja, es war begeisternd, oder? Trainer Hakimi, Guerreiro, Emre Can, yes. Sancho, Haaland, you name it.
Die waren gut. Also
es war ein richtig tolles Spiel.
Es war wie ein bisschen wie der Boxkampf. Also der Gegner war, also jetzt war sozusagen der BVB in der Tyson Fury Rolle. Ich finde auch, die waren relativ chancenlos.
Tuchel, ne? Was sagst du zu Tuchel?
Tuchel hat sehr, sehr schlank, sehr, sehr sparsam geguckt. Der war nicht amused.
Hast du auch das Gefühl, dass Tuchel so ein bisschen ein Spielball der Mogule und Sportvorstände und was weiß ich ist da? Oder meinst du, er drückt ihm? Also hast du da ein Tuchel-Spiel gesehen?
Meinst du?
Ich finde, ich habe eher ein Mourinho-Spiel gesehen.
Ich weiß nicht, ich habe da nichts gesehen.
Aber ich weiß auch nicht, wie Tuchel mittlerweile trainiert und was er seiner Mannschaft irgendwie.
Eben, das weiß ich ja gar nicht. Und nee, es hatte, also nee, das stimmt. So wie ich das als zuletzt aus Dortmund kannte, bestimmt nicht. Und ja, Neymar hat ja gesagt, er hatte überhaupt keine Spielpraxis. Er hätte schon lieber früher gespielt.
Ja.
Es war auch nicht viel von ihm zu sehen, bis halt auf dieses wirklich dann sehr schöne Tor. Hm.
Das hat mich übrigens genervt. Also diese Berichterstattung über Neymar im Nachhinein, dass da selbst seriöse Medien gesagt haben, Neymar kritisiert den Trainer. Hm. Neymar hat in seinem Wortlaut extra nicht den Trainer kritisiert. Er hat gesagt, ein Spieler wie er bräuchte halt Praxis, um da voll aufgehen zu können. Ich finde, das, wenn ein Spieler das nicht sagen darf, ohne dass die Presse schreibt, Neymar zersägt hier das ganze, die ganze Hierarchie, dann weiß ich es auch nicht.
Und Tuchel hat es, glaube ich, auch gesagt, dass Neymar das braucht. Insofern, also ist das deckungsgleich. Also ich.
Ja, aber die Headline, die war von, lass mich mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Die Headline war von der FAZ. Mhm. War eindeutig nichts dagegen, nichts sprach gegen Tuchel in dieser Aussage. Nichts. Mhm. Es konnte auch in dem Artikel nicht belegt werden. Trotzdem hieß die Überschrift, Neymar kritisiert PSG-Trainer Tuchel. Mhm. Das hat mich genervt und dann hat mich Tuchel noch selber genervt. Und zwar sind die Spieler zwei Tage später, haben die irgendwie einen Geburtstag gefeiert von Angel de Maria oder irgendwie einem, weiß jetzt nicht, irgendwer hatte Geburtstag.
Die finde ich ja ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und da waren halt irgendwie oben ohne auf der Tanzfläche, irgendwie sind da Bilder im Netz irgendwie gelandet. Hat Tuchel gesagt, so nach so einer Niederlage, schlechte Außenwirkung etc. etc. Entschuldigung, es ist halt dann doch ein Job, ne? Also ich meine, du kannst dich ja wirklich mal einen Tag, wirklich betrübt sein nach dem Spiel und einen Tag später, aber man kann ja auch Dinge wieder positive sehen und Spaß haben. Man muss ja nicht die ganze Woche trauern.
Eben.
Ich weiß nicht. Nee, das außerdem
kann man ja mal ordentlich feiern, um zu sagen, hier jetzt beim nächsten Mal hauen wir sie weg. Ist ja auch eine Haltung.
Ja, man kann es auch durch Feiern etwas verdrängen.
Ja, eben.
Und dann wieder
neue Kräfte sammeln.
Kraft sammeln, ja.
Ja.
Ja. Das hat mich ein bisschen
genervt. Außerdem haben die es ja nicht auf einer Pressekonferenz gemacht, sondern auf einer Geburtstagsfeier.
Eben. Und,
genau, ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Und wir lesen die Süddeutsche jetzt weiter, den Sportteil. Die schreiben so lustige Sachen, zum Beispiel über Köln. Köln-Hertha haben die geschrieben, nach dem 5:0, nach dem, was ich was, Wintereinkaufen für 80 Millionen und dem 5:0 gegen Köln, kommt bei Hertha der Gedanke auf, das hätte man noch günstiger haben können. So lustig.
Ist lustig, ja. Ich muss sagen, die Süddeutsche, I've got a bone to pick with you.
Ja.
Ich habe nämlich gestern so ein Probeabo abgeschlossen, weil ich einen Artikel zu Sorrentino, ein Interview mit Sorrentino, der Macher von The New Pope, lesen wollte. Mhm. Das, glaube ich, aber ein Interview zu The Young Pope war, mir also da irgendwie sehr alt vorkam. Aber das war es gar nicht, sondern ich habe dann online, was ja heutzutage überall geht, nicht die Möglichkeit, weißt du, wenn du das Abo dann nicht kündigst, verlängert sich's ja dann automatisch und wird dann kostenpflichtig.
Ja.
Und ich glaube, ich hätte das vielleicht auch ein bisschen abgewartet, aber wenn es online nicht die Möglichkeit gibt, dieses Abo zu kündigen.
Per Klick, meinst du?
Per Klick, das finde ich wahnsinnig steinzeitlich.
Ja. Das heißt, du musst eine E-Mail schreiben oder was?
Ja. Auf die man aber auch nicht gleich eine Antwort, also ich warte quasi noch auf die Antwort.
Oh.
Ja. Das wirkt mir sehr nach Leser-Shanghai.
Es wirkt so, mittlerweile, ne? Ist man.
Ja, und da ist die Not, die Bedürftigkeit sehr zu spüren von der Süddeutschen und das. Vielleicht, nehme ich mal an, These. Und es steht ja nicht gut zu Gesicht, finde ich.
Und liest über die Webseite, über die App oder? Über die
Webseite.
Ah. Ja. Ich kann ja mal bei mir in der App gucken.
Ja, nein.
Nein, aber nicht jetzt. Natürlich nicht jetzt. Würde ich ja nie machen jetzt. Ich lege mein Handy schon wieder weg.
Ja, okay, aber es muss ja auch uns Oldschool Surfern, Internet Surfern.
Ja.
Sagt man noch Surfen eigentlich?
Ja.
Aber nicht mehr beim Internet.
Mir fällt keine Pointe rein, deshalb sage ich einfach ja, um irgendwas zu sagen. Ich muss eine Entscheidung treffen.
Es ist ja beruhigend, wenn dir mal keine Pointe einfällt. Du bist ja ein Pointenmonster.
Mhm.
Okay, gut. Beispiel gegen Chelsea diese Woche, ne?
Mhm.
Das ist auch heute großer Artikel im Kicker, wo man auch nochmal sagt, über Alternative zu Hansi Flick denken wir gar nicht nach.
Nein. Rummenigge muss sich wohl auch im Kicker, genau, sehr positiv geäußert haben.
Ja. Und interessant auch, dass wohl jetzt auch rauskam, dass man bei der Werner, wo wir uns damals beim Brennerpass gefragt haben, wollte der Werner nicht nach München kommen, gesagt hat, Kovac und Brazzo dagegen, Kalle und Uli pro Werner.
Nochmal.
Naja, die Frage, ob Werner kommen soll oder nicht. Kovac und Brazzo, dagegen.
Er war dagegen, okay. Ja,
und Uli und Kalle
waren dafür.
Dafür, ja.
Das würde ja dafür sprechen.
Ja, komisch, dass die anderen beiden gleichwertige Stimmen kriegen.
Hm.
Was ist denn da los?
Drin.
Ist ja völlig völlig unzeitgemäß, so einen demokratischen, so einen Verein demokratisch zu führen. Hättest du es gut gefunden oder fandest du, die Entscheidung war richtig? Also im Nachhinein ist es natürlich richtig, weil Lewandowski die beste Saison seines Lebens spielt.
Ja.
Aber hätte sich
ja so haben wir mehr davon. Der eine macht ganz viele Tore bei den einen und der andere ganz viele.
Ja, aber wenn er sich verletzt, der Lewandowski, wer ist dann da noch?
Niemand. Gnabry wird es dann viele Tore schießen.
Ja, der hat schon 10 auch.
Der hat jetzt schon 10, ne? Ja. Aber ja, nee, gebraucht würde er schon.
Ja, aber er hat jetzt auch gesagt, er könnte sich gut vorstellen, im Ausland zu spielen, der. Also er würde gut zu Liverpool passen, hat er gesagt.
Hat Gnabry gesagt?
Der Werner.
Ach, der Werner.
Werner.
Ja, stimmt.
Ja.
Das ist ein Gespräch.
Okay. Ja, was ist sonst so passiert die Woche im Fußball? Es ist leider beim Spiel Bayern-Paderborn, ist die Nichte von einem Paderborner Spieler, von Streli Mamba, zusammengebrochen. 14 Jahre altes Baby und ist gestorben im Stadion. Ja, ziemlich heftig, ne?
Ja.
Ja, Bayern spielt gegen Chelsea die Woche, das wird interessant. Das wie dumm im Fußball waren natürlich wieder diese furchtbaren Dietmar Hopp-Proteste in Gladbach. Mm. Gladbach-Fans, you're better than that, finde ich. Macht zwar nicht den Dortmund dann gleich. Dietmar Hopp ist, glaube ich, das geringste Problem, was wir auf der Welt, aber auch im Fußball haben irgendwie. Also da so viel Zeit und Energie und Malkunst drauf zu verschwenden, finde ich es tatsächlich, ist wirklich vergebene Liebesmühe.
Ich freue mich nur bei Malkunst, ja.
Ja. Und weißt du, was mich auch noch nervt? Diese Klausel, die es jetzt überall gibt, dass wenn du gewechselt hast von deinem Verein, du dann, wenn du dann gegen deinen Ex-Verein spielst, nicht auflaufen darfst.
Ja, gab es das früher eigentlich schon?
Nein. Das ist neu.
Neu.
Schmadtke gesagt auch, das ist Quatsch. Das macht man nicht.
Das ist der Tod des Fußballs, Bernie.
Das ist alles der Tod des Fußballs. Aber ne, ich finde es so ein bisschen doof, oder?
Ja, finde ich auch.
Entweder du wechselst oder wechselst nicht.
Eben.
Es wäre so, als würde ich sagen, wenn du zum Rasenfunk wechselst, dann darfst du...
Kein Downbreak mehr machen.
Ja.
Obwohl, warte mal.
Okay. Come to think about it. Okay, so. Aber jetzt zum Downbreak der Frauen.
Bitte.
Und weil es Leute gibt, die sagen, reim doch. Und Leute sagen, reim doch nicht mehr. Wechsle ich mich jetzt ab. Mhm. Und ich reime heute.
Innerhalb eines... Ah, gut.
Ja, ich reime
heute. Oh, das ist eine Reimwoche.
Ja, pass auf. Spieltag 15 der Frauen-Bundesliga. Wolfsburg, Quo Vadis, fragst du dich. Straight to the top. Gar dreist, spoiler ich. Denn die Saison ist gelaufen. Wölfinnen geht doch endlich Weißbier saufen. 5:1 gegen Turbine Potsdam. Jetzt ist wirklich gelaufen.
Mhm. Ja.
Essen, sag mal. Rüdiger, kann denn Siegen Sünde sein? Frage ich dich als Siegener, ne? Tja, die Essener schicken Hoffenheim betroffen heim. Die Hoffis sagen, what the fuck? Die Schüller macht einen Doppelpack? Aber nun ja, Essen-Hoffenheim 3:2. Freiburg-Duisburg 2:2. Für manchen ist das einerlei. Duisburg jedoch weiß zu schätze, verlässt dadurch die Abstiegsplätze. Hochverdient gewinnen die Bayern. Und what the hell, dürfen die jetzt schon zweite Plätze feiern? Die freuen sich wirklich, dass sie wieder Tabellenzweiter sind. Bayern-Sand 3:1. Am Hoffenheim überholt. Hm. Das ist jetzt eine Erfolgsmeldung im Kosmos des FC Bayern mittlerweile. Frankfurt, boah, das ist doch durchaus zu verknusen, gewinnt 3:1 gegen
Leverkusen.
Richtig. Köln, Jena, Platzverhältnisse scheiße, Spiel abgesagt, ganz leise.
Mhm. Ja. Oh.
Ja. Gut, das war der Downbreak der Frauen. So. Und wir sind schon ganz weit fortgeschritten in der Sendung. Wir sind schon bei einer Stunde 13.
What?
Und deshalb, obwohl ich es immer so eilig habe, eigentlich, weiß gar nicht, weil wir so lange über Carsharing geredet haben. Aber so, I started it.
Good.
I started.
Aber
my bad.
Ich stelle immer wieder fest, Mobilität ist, sind meine Lieblingsthemen mit.
Ja, du bist auch der Mobilist.
Ich bin auch der Mobilist. Der Militarist. Der Herzen.
Ja. Und jetzt aber ganz schnell zu der aktuellen Sopranos-Folge in unserem Rewatch-Projekt.
Bernie, der Inhalt ganz schnell.
Staffel 2, Episode 09 von Where to Eternity. Pass auf, es Nachtrag.
Deutsche Name verdammt in alle Ewigkeit.
Letztes Mal haben wir über Chini Kusamano geredet. Mhm. Und dann stelle ich fest, Chini Kusamano ist eigentlich Sandra Santiago aus Die Kollegin von Sonny Crockett in Miami Vice. Wollte ich nur nachgetragen haben.
Gut.
Okay, Synopsis aus Fernsehserien.de, diesmal geklaut. Zur allgemeinen Erleichterung hat Christopher den Mordanschlag überlebt. Allerdings war er eine ganze Minute lang klinisch tot. Als Christopher wieder erwacht, erzählt er, dass er in der Hölle war. In dem Glauben, eine Erleuchtung gehabt zu haben, zieht er einen Priester zu Rate.
What?
Fällt dir was auf?
Ich kann mich an keinen Priester erinnern.
Das ist Bullshit.
Stimmt nicht.
Es kommt ein Priester vor, aber erstens mal.
Aber mit dem redet Pauli.
Pauli ist, hat Probleme wegen dieser ganzen, wegen dieser Vision.
Ja.
Und der geht erst zu einem Schamanen, sag ich mal.
Mhm.
Und dann
geht richtig. Er, oh, das ist, oh Gott, ist das lustig.
Ja. Zum Totenbeschwörer.
Ja.
Zu einem Medium und dann geht er zum Priester. Mhm. Also das ist Bullshit, was da steht. Liebe Fernseh.
Ich habe mich schon gewundert, warum du mit dieser Stimme sprichst, wo ich dachte, jetzt verballhornst du es ein bisschen, ja. Aber jetzt weiß ich warum.
Fernsehserien.de, get your shit together.
Get your shit together.
Ja. Also es ist so, Chris ist, wurde angeschossen von seinen beiden Ex-Speichelleckern, die dachten, die tun Richie April eingefallen. Er überlebt, aber er ist hat einen Herzstillstand und hat eine Vision von der Hölle. Und
das ist eine sehr lustige Version.
Da muss ich sagen, da haben die Sopranos-Schreiber wahrscheinlich, they had a ball, they had a blast und haben sich die stellen sich die Hölle als Irish Pub vor.
Ja, und es ist immer St. Patrick's Day.
Es kommt aber auch meiner Vorstellung von Hölle ziemlich nahe.
Naja.
Und er hat eine Message für Tony und Pauli, nämlich
3 Uhr.
3 Uhr. Was ja immer schon ein gruseliges Datum ist, auch in allen wenn es nachts irgendwo klopft oder der Mond oder so, ist immer 3 Uhr oder 3.30 Uhr.
Mhm.
Und Pauli macht das ganz fertig. Übrigens ist dir aufgefallen, was hat Pauli eigentlich für eine niveauvolle und wirklich hübsche und powervolle Goma geliebt?
Ja, und
was ist da los?
Die hat auch 2 Kinder, mit denen Pauli übrigens auch wirklich nett ist.
Unglaublich.
Also ich finde, seine Figur hat schon hat sich schon verändert seit Beginn der Serie. Er war ja am Anfang wirklich so der, vor dem man wirklich am meisten mit Angst hatte, weil er nur so der Psychotyp war, über den zum Beispiel die Prostituierten auch in dem einen Puff, wo alle hingegangen sind, gesagt haben, vor dem haben sie wirklich besonders Respekt, so, der ist unberechenbar. Er scheint eine familiäre Seite zu haben, die warmherzig ist und berechenbar.
Props an den Schauspieler Tony Sirico.
Ja.
Damit wir den auch mal erwähnt haben.
Der übrigens wirklich kriminell war.
Ja?
Ja, der hat auch, he did some time und saß im Knast und hat wirklich sein Leben lange mit verbotenen Dingen finanziert.
Wie es bei den Sopranos halt so ist, machen immer die Leute so ihr eigenes Ding aus den Ereignissen. Zum Beispiel, also es ist auch
du meinst,
immer...
Es passieren Dinge und sie interpretieren sie auf unterschiedlich.
Wie es ihnen halt so passt am besten. Ja. Bei Carmella ist es so, dass sie ein bisschen so auf Trauer macht. Aber letztlich eigentlich aus dieser Vision von Christopher sich eine eigene Vision entspinnt, nämlich Tony soll sie kastrieren lassen. Sterilisieren, sagt
man. Sterilisieren, ja.
Weil auch
wie heißt das?
Vasektomie.
Ja.
Weil ihr auch jemand erzählt, dass ein gewisser, weiß gar nicht, wie der heißt, aber es könnte schon ein Hinweis sein auf die spätere Figur von
Ralphie,
genau. Ja, genau. Mhm. Spätere Figur von, wie heißt er, unser Schauspieler?
Ja, ich war... Nein, er ist es nicht. Steve Buscemi ist nicht Ralphie.
Aber er heißt auch Ralph später.
Ach.
Ja. Ja.
Ah gut, aber...
Glaube ich schon. Egal. Auf jeden Fall, da wird gehört, dass dessen Geliebte schwanger ist und jetzt hat Carmellas Trauer weitet sich jetzt auf einen ganz anderen Bereich aus, nämlich Tony könnte ein Kind mit jemand anderen zeugen.
Mhm.
Und da kommt vielleicht auch noch ein gewisser Kindeswunsch durch, weil Meadow geht ja bald aus dem Haus, also ganz verständlich. Auf jeden Fall sagt sie zu Tony, du, wie wär's, wenn du... vertraue dir nicht so ganz mit deiner Geliebten, deinen Geliebten, obwohl Tony sagt, er hat schon längst Schluss gemacht. Wir wissen nicht genau, ob es stimmt.
Das will sie auch alles gar nicht hören.
Ja.
Lass dich doch. Da weiß man, also es hat schon genug Gespräche dieser Art gegeben, so nach dem Motto, bitte erspar mir die Lügen.
Ja. Und dann sagt Tony auch als Reaktion drauf, sagt er so, I had her tested for AIDS. What you think I am?
Das ist sehr gut, das stimmt.
Das ist ein armer Satz. Die beste Dialogzeit.
Ja. Also, was soll man darauf noch antworten?
Und damit ist es auch okay. Für ihn ist das Thema damit vorerst erledigt.
Ja.
Und Carmella steht auf und geht in die Küche.
Ja.
Chris überlebt seinen Herzstillstand, hat dann eben immer ein schlechtes Zeichen mit dem Hintergrund, das Intro kommt, dann weiß man schon, dass wir die Länge der letzten Sendung überschritten haben. Und Chris hat eben seine Vision und wie gesagt, treibt Pauli damit. Pauli vor allem.
Pauli ist geil.
Treibt Pauli damit in den Wahnsinn, ne?
Ja, Pauli hat das Stadtderby gewonnen.
Ja?
Mhm.
Herrlich.
Ja, und treibt ihn damit ganz schön in den Wahnsinn, ja.
Ja. Und
er geht auf eine Esoterikmesse.
Sozusagen, ja.
Mhm.
Tony dagegen geht zu Melfi.
Mhm.
Und Melfi stellt natürlich die offensichtlichen Fragen, so, okay, was ist deine Vorstellung von Hölle? Kommst du in die Hölle? Wie siehst du das? Dann sagt Tony was Interessantes und sagt so, in die Hölle kommen doch nur so Leute, die Kinder umbringen.
Also genau.
Psychopathen.
Die wirklich Kriminellen, die wirklich Kranken.
Ja, weil wir sind Soldiers.
Genau.
Und Soldiers gehen nicht in die Hölle. Weil es ist, it's war. Ja. Soldiers kill other soldiers. Und da sieht Melfi aus, als hätte sie ein Gespenst gesehen tatsächlich. So. Mhm. Als wäre er jetzt erst wieder bewusst, wer da eigentlich vor ihr sitzt und was sie da auch in dem Sinne vielleicht nicht gutheißt, aber auch toleriert tatsächlich.
Ja.
Und daraufhin muss sie sofort so, wie heißt ihr? Arnold heißt ihr? Arnold heißt ihr.
Elliot.
Elliot heißt er, Entschuldigung, genau, ja. Mhm. Zu ihrem eigenen Therapeuten und gibt zu, sie trinkt und nimmt Tabletten und ist, ihr geht's gar nicht gut.
Ja, und sie hat angefangen, in diesen Sitzungen eine Position einzunehmen. Was Tony auch klar erkennt. You're taking a stand here.
Ja.
So, also sie nimmt eine Meinung ein. Also etwas, sie verändert, sie geht aus der Position des Therapeuten raus.
Und das finde ich gut, dass es so klar und deutlich dargestellt und artikuliert wird, weil da jetzt groß rum zu experimentieren mit, wir deuten jetzt an, dass Melfi da ein bisschen schlechtes Gewissen haben könnte oder dass es vielleicht für sie schwierig ist, das ist Bullshit. Das ist dann lieber gleich zeigen, dass, was es tatsächlich mit ihr macht und was es für ein super harter Job ist, den sie da gewissensmäßig und dass sie auch eigentlich jetzt wirklich sehr dafür draufzahlt, dass sie Tony wieder genommen hat. Und
ja, es zahlen einige ganz schön drauf, dass sie mit Tony sich wieder eingelassen haben. Auch ich komme jetzt schon wieder auf Christopher. Aber wir haben ja gesehen, Christopher war im Zweifel. Christopher hat überlegt, was anderes, eine andere Line of Work nachzugehen, das Drehbuch schreiben. Tony hat ihn zurückgeholt, er hat ihn wieder auf Spur gebracht und das hat Christopher bezahlt, das gerade sehr teuer.
Ja, ich finde, das ist ja eh das übergreifende Thema dieser Staffel bisher, der Radius des Bösen, den die Sopranos erzeugen, wer da alle mit reingezogen wird. Mhm. Auch übrigens ironisch, ne, dass Carmella zu ihm sagt, Mensch, sei doch froh, du hattest diese Vision, jetzt ist die Chance, da ist die Chance drauf, irgendwie umzukehren und Gutes zu tun.
Tony hat mir gesagt, du hast Jesus gesehen.
Ja.
Er so, nein.
Ich glaube, Christopher drückt in dem Moment auf die Morphium-Tube auch.
Das ist wirklich lustig auch.
Ja.
Da muss er Carmella ganz schön in den Stecker ziehen. Ich habe nicht Jesus gesehen, ich habe die Hölle gesehen.
Apropos Stecker ziehen, ne? Der arme AJ kriegt auch ganz schön den Stecker gezogen. Als sie mal wieder über die Vasektomie sprechen, sagt Tony so, guck mal, das ist mein Erbe, der Typ, der gerade hier irgendwie die Nudeln fallen lässt.
Mhm.
Das ist mein Erbe, der fette Typ. Und du willst, dass ich unfruchtbar werde?
Mhm.
Der arme AJ. Man muss zu Tonys, ne, vielleicht nicht Ehrenrettung sagen, aber man muss erwähnen, dass er sich nachher wirklich entschuldigt bei ihm, bei AJ. Aber das war hart. Da hat er mir leid getan.
Ja, mir auch.
Ja. Ganz großes Moment, finde ich, für mich ist die Fegefeuer-Mathematik von Pauli in der Sendung.
Ja, dieses System, dass Pauli überhaupt so denkt, ist schon mal ein Spaß an sich.
Ja.
Im Grunde genommen dieses mafiöse, du tust mir einen Gefallen, ich tu dir einen Gefallen, 1:1 zu übertragen in seine Verhandlungen mit der Ewigkeit, dem Göttlichen und der katholischen Kirche, ist ganz brillant.
Also Christopher fragt, Herr Fegefeuer, wie lange muss ich da bleiben?
Ja.
Und Pauli sagt, ja, sicher bin ich mir nicht, aber er ist sich eigentlich doch sicher. Und sagt,
sicher als jeder, als irgendjemand von uns.
Pass auf, du musst da alle deine Sünden, musst du da irgendwie mal 6 nehmen und dann nochmal mal 12 und so und das da ergibt dann irgendwie die Jahre und dann, bei mir wären es 6000 Jahre.
Ne? Aber das so, ist...
Das sitzt in Ewigkeitsmaßstäben auf einer Arschbacke ab, sagt er.
Genau.
Sagt er, I could do handstand oder so irgendwie.
Ja.
Und das sagt er auch voller Überzeugung.
Völlig.
Ja.
Also der hat da ein paar Gedanken reingesteckt.
Hm. Und dann passieren zwei Wendungen, nämlich zum einen liest Carmella die Memoirs of a Geisha.
Ach, das habe ich nicht gesehen.
Sehr, ja, sehr on the nose.
Ich habe kurz gedacht, was für ein Buchschein, ich kann es gerade nicht lesen und dann ist mir irgendwie
Und wie halt so oft bei Sopranos, wenn du denkst, jetzt werden die so ein bisschen rebellisch, die Figuren, oder wehren sich auch gegen ihre Prädeterminierung, sagt Carmella, plötzlich macht sie einen Salto rückwärts und sagt, eigentlich will ich ein Kind von dir, Tony.
Ja, weil alles, was ich eigentlich will, bist du.
Ja, und Tony ist wirklich, reagiert tatsächlich bisschen nachvollziehbar. Sag mal, was ist denn jetzt los? Erst soll ich mich sterilisieren lassen, jetzt willst du ein Kind?
Ja.
You're crazy.
Aber ich glaube, dann geht's ganz schön ab.
Ja, es endet mit einer Liebesszene.
Mhm.
Und kurz vorher haben Tony und Pussy ein Bonding-Experience.
Ja.
Verstehen sich richtig gut, erinnern sich an schöne alte Zeiten.
Ja.
Pussy
denkt im Grunde genommen, Tony wäre ihm schon auf die Schliche gekommen.
Ja, sein Kontakt bei der Polizei empfiehlt ihm, das zu tun, was man mit einer Frau tut, mit der man Sex haben will. Nämlich, gibt ihr das Gefühl, du liebst sie. Und das macht Pussy und findet raus, wo der flüchtige Chris-Attentäter ist und sie erschießen ihn zusammen.
Mhm.
Was natürlich vielleicht ein bisschen prekär ist, weil Pussy ja dann Tony bei einem Mord, wird es noch Tony gegen ihn verwendet werden? Weißt du das?
Das verrate ich nicht.
14, ja dann wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, es bringt die beiden zusammen, ne? Eine echte Männerfreundschaft.
Ja, sie gehen, der Abend geht ja noch weiter, sie gehen gemeinsam essen.
Ja.
Übrigens, ganz interessant, auch was diesen Abend betrifft, ist, Toni bekommt ja irgendwann die Information von Big Puss. So nach dem Motto, wir haben ihn gefunden und es ist klar, was für Toni, der Plan ist gemacht, was jetzt passieren wird. Man wird den jetzt also gemeinsam sich rächen, zur Strecke bringen und er verlässt das Haus. Und obwohl Carmella und Toni nicht darüber reden, was jetzt passiert, finde ich, oder ich habe das zumindest in ihrem Blick gesehen, Carmella weiß genau, was an diesem Abend passiert.
Ja.
Und als Toni nach Hause kommt, was an diesem Abend passiert ist. Und sie ist richtig einverstanden damit.
Ja. Ja, was lernen wir daraus, wenn man die Freundschaft mal wieder ein bisschen am Abnehmen ist oder so, einfach mal jemand umbringen gehen?
Naja, man findet gemeinsame Interessen.
Ja, genau. Wir gehen zum Comedy.
Ja.
Die geht zum...
Wir suchen ein paar Killer-Jokes, die machen...
Ja. Okay, ja, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Bernie?
Liebe Leute, wenn ihr den Brennerpass unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf PayPal.
Ja.
bernie.meyer@gmail.com ist der Kontakt. Oder ihr schreibt mir und ich nenne euch Kontodaten. Vielen Dank für alle, die es tun und schon getan haben und noch tun werden. We love you all. Und wir verabschieden uns für heute und wir hören uns nächste Woche.
Wieder.
Gebt uns 5 Sterne.
Liked uns.
Liebt uns.
Und ratet uns.
Aber das gibt ja schon mit den 5 Sternen.
Ja,
das Raten ist jetzt raus.
Achso, Raten ist raus.
Ja. Weil wir raten, 5 Sterne ist Raten jetzt.
Achso.
Weil wir mit unter 5 Sternen können wir nichts anfangen.
Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Ja, okay.
Tschüss.
Gut. Wollen wir noch ein bisschen über Carsharing?
Nein.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass.
Alles nur für Massengeschmack. Wie dumm.